Liebe Leute, normalerweise stelle ich Sebastian immer eine Frage zum Anfang, aber heute muss ich einfach mal mit euch sprechen und ich muss euch sagen,
das stimmt Sebastian, gar nicht. Ich stelle auch manchmal Fragen zum Anfang. Also eigentlich, ja. ich glaube, es ist ein ausgewogenes, also wir stellen hier am Anfang Fragen. Das könnte man. Wir stellen uns gegenseitig Fragen. Ich finde, das kommt direkt am Anfang hier in so ein ganz unangenehmes Ungleichgewicht.
Sebastian, ruhig. Ich wollte gerade mal mit unseren ZuhörerInnen reden,
ja.
Denn die könnte ich ja gerade nicht sehen.
Ne? Nee.
Denn anders als im Adventskalender sind wir jetzt gerade nicht per Video zugeschaltet, sondern nur per Audio. Wir
das
sind
korrekt.
Quasi ein Audiomedium.
Ein Podcast könnte man sagen.
Ein Podcast.
Ja.
Und Leute, ich muss euch sagen, Sebastian wusste das nicht und hat sich deswegen heute für diese Folge extra dem Titel gemäß angezogen.
50 Shades of Grey?
Sebastian hat wirklich sehr, sehr viel Grau an sich. Die Hose ist ein Anthrazitton. Der Pullover, stimmt, ja. Pullover ist ein sehr dunkler Grauton. Dann ist da drunter irgendwie noch ein Sweatshirt, das auch ein hellerer Grauton
ist. Das ist blau.
In den Bart hat er sich auch grau gemacht. Das finde ich richtig toll.
Und dieses Ding hier, du Assi, ist übrigens auch blau hier. Ja?
Das ist doch nicht blau.
Ja, also ich glaube schon. Also als ich es gekauft habe, stand da blau drauf.
Ja, und dann hast du es 20 Mal gewaschen. Jetzt ist das Blau weg. Ich finde sogar deine Ohrmuscheln, also nicht deine Ohrmuscheln, sondern die von deinem Kopfhörer, die sind auch grau.
Deine von deinem übrigens auch.
Ja?
Ja.
Ansonsten ist an mir gar nichts grau. Ich bin farbenfroher Mensch.
Naja, dein T-Shirt ist schwarz, deine Hose ist...
Mein T-Shirt ist nicht im geringsten schwarz.
Achso, nein, das Hemd, das andere. Dein T-Shirt ist Tarnfarbe, ich weiß nicht,
beige. Tarnfarben, genau.
Beige.
Früher hat man mein T-Shirt hat eine Farbe, die man früher in der Grundschule politisch inkorrekt Hautfarbe genannt hat.
Der T-Shirt hat, Andi ist nämlich heute verkleidet als kleines Schweinchen. Das T-Shirt hat nicht so-called, damals called Hautfarbe. Das ist, ich würde sagen,
es ist beige. Ich bin so ein Rentnerbeige.
Ja, es ist ein verwaschenes Beige.
Ein Rentnerbeige, aber ich habe hier vorne, hier ist so eine Palme drauf. Das holt mich vom Rentner in Richtung coolen Surferboy. Ja, aber
die hast du bis gerade verdeckt mit dem sehr schwarzen Hemd, lässig drüber hast. Und deine Hose ist auch eher so ein grau-grün. Würde ich sagen.
Es ist grünlich.
Ja. Khaki hat man da früher
genau, dazu gesagt. Khaki, genau, da ist ein bisschen braun drin. So. Ja. Ist schön, dass wir unsere gegenseitig
ich finde es nicht, ich wollte einfach nur sagen, ich finde es nicht farbenfroh. Du bist jetzt hier nicht als verrückter Papagei reingekommen. Oh Mann, ey.
Spiel ab den Vogel.
Was?
Ah, nee, nicht den Vogel.
Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Ende hast du schon recht, ich bin passend zur Folge angezogen, nämlich mit einem Touch of Grey.
Touch of Grey. Aber ich finde es schon eine schöne Anspielung, dieses Touch of Grey.
Ja, oder? Ich hab mir ein paar Gedanken gemacht.
Ja?
Ausnahmsweise mal. Über diese Folge.
Ich bin total gespannt, ehrlich gesagt.
Also, ich mache mir eigentlich immer Gedanken über die Folgen. Das stimmt ja eigentlich gar nicht, dass ich mir keine Gedanken über die Folge mache.
Nee, du machst dir sehr, sehr viele Gedanken, du schreibst sie nur nicht auf.
Das stimmt.
Damit du sehr flexibel im Kopf bleibst und jegliche Gedanken sofort wieder umformulieren kannst in dem Moment, in dem ich dir ein Argument dafür gebe.
Und 90% davon wieder vergesse und hinterher denke, ach, was du nicht noch alles sagen wolltest.
Ja, schade. Ich schreibe mir deswegen alles auf.
Alles,
ich
jedes gar Wort.
Gar alles, alles was ich sage, steht hier vorne.
Auch das jetzt gerade.
Ja,
das war ein sehr komplexer Dialog, aber ich finde, wir haben ihn wirklich sehr fluffig vorgetragen.
Ja, wir sind wirklich die besten SchauspielerInnen.
Vor allen Dingen dafür, dass ich hier nichts stehen habe und du schon.
Ja.
Das passt trotzdem zusammen.
Ja.
Ja, wir passen einfach.
Das ist reine Improvisation.
Reine Improvisation, aufgeschrieben,
geskriptet. Seit 8 Jahren.
Geskriptete Improvisation.
Ja.
Herzlich willkommen, wir öffnen das Discovery Panel passend zur vorletzten Folge Star Trek Prodigy, sagt man so, ne?
Vorvorletzten
Folge, ja. Es ist also dann demnach die 18. Folge.
Ja, ist richtig.
18. Folge und sie hört auf den Namen Touch of Grey.
Touch of Grey.
Oder auf Deutsch, Wagemut ist kein Privileg der Jugend.
Das hat sich Netflix ausgedacht, ehrlicherweise. Auf der DVD heißt es, kein Silberstreif am Horizont.
Auch schön. Ja. Aber Silberstreif ist nicht Silver Lining?
Ja.
Ja, oder? Da gab es auch hier diesen Film mit Jennifer Lawrence.
Richtig.
Ihre vielleicht beste Rolle. Hast du schon ihren aktuellen Film mit Jennifer Lawrence gesehen?
Nein. Spielt sie nicht wieder Katniss Everdeen? Hier in Deutschland? Wird das nicht in Deutschland gedreht?
Das ist richtig. Irgendwie im Landschaftspark Düren oder so.
Im Brückenkopfpark.
Ja, so heißt er, genau. Ja,
herrlich.
Ja, das stimmt. Es wurden Sachen hier, der ist aber, glaube ich, mittlerweile schon in der, ist der nicht schon in der Produktion oder so? Also, es ist ein Prequel auf jeden Fall. Es wurden auch verschiedenste Menschen gesucht. Vor allen Dingen auch dünne Menschen. Also, hagere Menschen.
Hagere.
Weil,
genau. Hungersnot und so.
Genau.
Ja, nee, habe ich nicht gesehen. Ich habe auch Silver Lining habe ich gesehen. Das war auch mit, war das nicht mit Cooper hier? Bradley Cooper?
Ja, irgendeiner von denen. Ja.
Und
vielleicht auch Alice.
Aber eigentlich ist die Anspielung ja hier eine Shades of Grey Anspielung. Und das wiederum ist ein
Roman.
Nee, ein Titel einer TNG-Folge. Du redest immer von 50 Shades of Grey, weil du in deinem Porno gehören bist.
So. Es war kein Porno, es war erotische Literatur.
BDSM. So, aber Shades of Grey war eine TNG-Folge. Und vielleicht die schlechteste Star Trek-Folge aller Zeiten.
Hast du kurz so ein bisschen Infodump?
Ja, Riker fällt in irgendeinen komaartigen Zustand und erlebt die letzten 20 Folgen von TNG nochmal in seinem Kopf. Das war so ein Clipshow, weil ich glaube, die war wie so ein Writer-Strike.
Ja.
Und deswegen hatten sie keinen Stoff und deswegen haben sie einfach die besten Clips aus den letzten 20 Folgen zusammengeschnitten. Und
wir wissen ja, Writer brauchen immer Stoff.
Ja. Riker. Rikers Strike.
Ist auch schön. Was ist denn eigentlich heute los hier? Es ist irgendwie so. Es ist so wild und.
Rough.
Ja.
Aber mir gefällt es irgendwie. Touch of Grey, kein Silberstreif am Horizont. Wagemut ist kein Privileg der Jugend. Es gab auch mal einen englischen anderen Titel, meine ich.
Ja.
Das habe ich aber nicht rausgefunden, warum der denn irgendwann mal geändert worden ist. Also in der Vorproduktion hieß die Folge irgendwie anders. Das finde ich aber noch raus. Punkt.
Ich sehe gerade, du hast Fotos von mir gepostet. Das ist ja,
ja
unfassbar.
Weil du so schön bist heute.
Ja, in Graustufen. Vielen.
Ja.
Was überhaupt nicht stimmt.
Also Behind, du findest noch Behind Enemy aus? Lines hieß die mal.
Ah.
In der Vorproduktion.
Okay. Ja, auch nicht vollständig unpassend.
Nö. Aber sie heißt jetzt tatsächlich offiziell Touch of Grey. Und in Deutschland halt eigentlich kein Silberstreif am Horizont. Aber Netflix hatte da keinen Bock drauf. Und deswegen haben sie gesagt, Wagemut ist kein Privileg der Jugend.
Es ist ein stranger Titel, aber passt vielleicht am ehesten auf das, was in der Folge passiert, von allem, was wir gerade gesagt haben, oder?
Ja.
Also, Touch of Grey?
Ja.
Weiß nicht.
Grautöne halt. Ich finde es nicht so schlecht, ehrlich gesagt.
Aber wie viele Grautöne gibt es in der Folge? Also, auch übertragen.
Naja, du hast das Gefühl, dass eigentlich Probleme wiederhergestellt worden sind. Nein. Dass eigentlich Probleme gelöst worden sind, aber gleichzeitig bricht ein riesiger Bürgerkrieg aus.
Aber sind das Grautöne?
Die Gefühle, die dadurch vermittelt werden, spielen sich in Grautönen ab. Nicht komplett schwarz, nicht komplett weiß. Es ist mehr so im Graubereich dazwischen.
Finde ich ein bisschen
metaphorisch?
Also ich finde es ein bisschen Meta und ein bisschen an den Haaren herbeigezogen.
Ich fand das einen starken Moment in dieser Folge. Ich finde es spannend, dass wir gerade schon das Fazit besprechen.
Wir können ja mal Dinge anders machen, oder?
Ja.
Dann könnt ihr, wollen wir das mal machen?
Nee.
Lustigerweise, also wenn wir fällt mir gerade ein, ich wollte das Fahrrad eigentlich noch reingestellt haben. Kannst du dann ein Auge drauf halten, ob das jemand mitnimmt?
Ja.
Ja.
Du kannst auch erzählen, ich kann das Fahrrad in der Zeit reinstellen.
Dann hörst du mir aber nicht zu, oder?
Doch, ich höre dir zu.
Okay. Aber es ist abgeschlossen. Schaffst du das trotzdem? Ja. Was wollte ich jetzt gerade eigentlich sagen? Kannst du mir da nochmal gerade helfen?
Du warst gerade beim Höhepunkt der Folge.
Ach so, genau. Nee, was ich gerade erzählen wollte, ist, dass wir bei Sachen im Journalismus, wenn ich so Kollegengespräche führe, häufig dazu übergehen mittlerweile, dass wir quasi schon mal so eine Art, dann war er raus. Ich erzähle euch das also. Dass wir so eine Art Quintessenz, ja, also so eine Art kleines Fazit schon. Soll ich dir hier mal das Gegen halten?
Quintessenz.
Ja, ja, Quintessenz. Oh Gott, das wäre ein teures Fahrrad. Ramon, das ist alles in Ordnung. Jetzt fühle ich mich ein bisschen bedrängt. Vielen Dank, sehr freundlich. So ein kleines Zwischenfazit schon mal machen oder quasi so ein bisschen so das Outcome schon an den Anfang setzen, damit man weiß, was passiert. Und dann kann man sich überlegen, ob man Bock hat zu hören, warum das so ist, wie es ist. Und wir können natürlich jetzt sagen, uns hat die Folge richtig mies gefallen. Und wenn ihr wissen wollt, warum, dann hört die Besprechung. Oder richtig gut gefallen. Oder
voll gut.
Eigentlich ist es gar nicht so doof, oder?
Ja. So wie Battlestar Galactica quasi, ne? Am Anfang immer, ne? Da haben sie so kurz die Clips, die besten Clips aus der Folge gezeigt.
Ja.
So, und dann hast du jetzt Bock, das zu gucken? Okay, dann.
Dann los.
Los geht's.
Ja. Können wir mal drüber nachdenken, machen wir heute nicht so.
Nee,
auf gar keinen Fall. Richtig scheiß Idee. Ja.
Aber was wir schon mal sagen können,
ja.
Gerade läuft ja parallel der Adventskalender.
Ja.
Der beste Satz der morgigen Folge?
Morgen hier zweiter Advent.
Ich habe ihn dir eben noch gesagt, weil ich ihn eben noch aus unserer...
Ich habe so viele Adventskalender-Folgen geschnitten in der Zwischenzeit, deswegen bin ich gerade irritiert. Aber es ist nicht der mit Jesus, ne?
Nee. Die Marzipankartoffel ist mein Wintergemüse. Ach so. Und wenn ihr mehr davon hören wollt, 0:01.
Stimmt, ja, die Folge. Wir haben die natürlich nicht vorproduziert, sondern wir sitzen jeden Tag hier live.
Richtig.
Deswegen habe ich auch keine Folgen geschnitten.
Richtig.
Ich weiß überhaupt nicht, wovon der andere da geredet hat.
Das weiß ich auch nicht.
Ja.
So, Sebastian, letzte Folge. Letzte Folge war was los.
Ja, hör mal. Also, meine Güte. Da ist ja rüber und runter.
Wir befanden uns am Rande des Abgrunds.
Könnt ihr mir noch kurz schreiben in die Kommentare, an die auch vielleicht, wenn ihr mögt, ob ihr jetzt den Titel gut fandet oder nicht? Also ich bin wirklich irritiert, was den Titel angeht. Vielleicht verstehe ich ihn auch einfach nicht. Die Interpretation von Andi überzeugt mich nicht. Habt ihr noch eine bessere? Was ist mit dem Titel los? Leute, schreibt es in die Kommis. Dankeschön.
Moralische und emotionale Grauzonen, habe ich mir aufgeschrieben hier.
Gut.
Und Vermerk auf die TNG-Clipshow der zweiten Staffel. Brink, am Rande des Abgrunds, das war letzte Woche und dazu haben wir gepodcastet und viele Leute haben dazu kommentiert. Also viele waren es ehrlicherweise nicht, weil viele Leute hören bei Prodigy nicht mehr zu. Wir sind unter uns, Leute. Also wir, alle, die jetzt zuhören, ihr seid ein erlauchter Kreis.
Erlaucht. Also ihr seid, du alter Lauch.
Ihr seid Lauch.
Ein erlauchter Kreis.
Ihr seid ein erlauchter Kreis. Ihr seid ein kleiner Kreis von Prodigy-Recken.
Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Lauch und Frühlingszwiebel?
Lauch ist breiter. Mehr Durchmesser.
Ja, gut. Können wir mal so stehen lassen, glaube ich.
Es gibt Lauchzwiebeln. Die sind genau wie Frühlingszwiebeln. Das ist ein anderes, das ist ein Synonym.
Okay.
Aber Lauch an sich ist breiter.
Lauch tut man in die Suppe und Frühlingszwiebeln aufs Mettbrötchen.
Die Frage ist, was ist der Unterschied zwischen Lauch und Porree?
Porree tut man auch in die Suppe, ne?
Ich glaube, Lauch und Porree ist dasselbe.
Das ist eine gewagte These, aber ich finde sie gut. Es war richtig was los zur letzten Folge, meine Herren.
Nils Buckelberg hat in der letzten Folge Gäste des der Geisterbahn. Schöne Grüße an dieser Stelle.
Die gibt's immer noch.
Die gibt's immer noch. Sind jetzt zu zweit. Zweieinhalb.
Oh.
Also Donny ist weg, aber dafür ist Maria öfter mal dabei.
Ach.
Was schön ist.
Ja. Also. Alles, was Maria macht, ist schön.
Richtig. Da hat Nils Buckelberg die These vertreten, dass Porree ein kölsches Gemüse ist.
Porree.
Wenn man so schön sagen kann.
Porree. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr stranges Wort. Es kommt bestimmt aus dem Französischen. C'est Porree.
Porree?
Oder Porree?
Oder es kommt aus dem Kölschen.
Porree.
Jemand macht das Porree hier.
Und eigentlich ist es Lauch.
Lauch.
Ja.
Eigentlich sind wir alle Lauch.
Gibt es eigentlich auch Leute, die sagen, also ich sage doch mittlerweile keiner mehr, du Lauch, glaube ich, das ist ein paar Jahre her, aber gab es Leute, die gesagt haben, du Porree?
Ich weiß nicht. Es gibt Leute, die immer von Brokkoli gesprochen haben. Ich weiß nicht, was das auf sich hat, was es damit auf sich hat.
Das ist ein grünes Gemüse, sehr Vitamin C-reich.
Mhm. Genau. Und man wird ein bisschen behüttelt davon, wenn man es raucht, glaube ich.
Ist das so?
Ja.
Ich habe noch nie Brokkoli geraucht. Bin ich deswegen.
Ja, muss mal mit unserer ehemaligen Drogenbeauftragten sprechen.
Unserer ehemaligen Drogenbeauftragten?
Ja, der neue Drogenbeauftragte ist Hendrik Streeck. Das ist immer noch witzig, wenn Hendrik Streeck einen Posten bekommt. Wirklich, egal welchen. Egal. So, du wolltest...
Unser neuer Raumfahrtabgeordneter ist doch auch hier der alte Astronaut.
Alexander Gerst.
Weder noch. Nicht Matthias Maurer und nicht Alexander Gerst. Die rechnen sich beide, also Alexander.
Stimmt, die wollen beide auf den Mond.
Ja, also Matthias Maurer rechnet sich eine 50% Chance aus. Alexander Gerst hat nichts dazu gesagt. Weil es gibt 4 potenzielle Plätze für europäische, deswegen rechnet er sich eine 50% Chance aus. Habe ich nie so ganz verstanden, ehrlich gesagt. Und die gibt's auch nur, diese Plätze, wenn Donald Trump nicht das wahrmacht, was er gesagt hat, was ja häufiger mal passiert, aber häufiger mal auch schon, dass er ein Viertel des Budgets der NASA streichen wird. Da wird es nämlich einen Flug mit Menschen zum Mond geben und danach wird das Mondprogramm wieder eingestellt.
Okay, also Moment, du musst es mal kurz reinholen. Erstmal, die Erde möchte wieder zum Mond.
Genau, es gibt das Artemis-Programm von der NASA und ja, da gab es auch schon 2 Missionen. Auf jeden Fall eine und da ist schon mal sowas durch die Gegend geflogen, aber noch nicht zum Mond. Und ich glaube, der erste Schritt ist dann wieder zum Mond zu kommen mit Technik, die das schafft. Die gibt es gerade oder die wird entwickelt. Und dann, wenn man am Mond ist, schickt man irgendwann Menschen dann in dieser Technik, die dann funktioniert, dann wieder zum Mond. Und dann war so ein bisschen der Plan, dass man dann wieder da so ein bisschen Forschung betreibt und vielleicht sogar irgendwann mal sowas wie eine Station aufbaut. Eine
Mondbasis.
So eine Art Mondbasis, weil der nächste Traum wäre ja, dass man dann da von da aus in Richtung Mars startet. Dann hat man nämlich das Problem für die Mars-Raketen nicht, dass die von der Erde aus der Erdanziehung weg müssen. Ja. Man könnte die halt ganz anders bauen und hätte halt auch nicht so ein riesen Kraftstoffproblem, weil die ja ewig in 3 Tage unterwegs sind. Also die sind ja ein bisschen über ein Jahr, je nachdem, wie die Erde zum Mars steht, unterwegs. Ne?
So, und jetzt möchte die Erde das? Also ESA und NASA zusammen?
Also die NASA möchte das und arbeitet mit diversen Playern zusammen, unter anderem auch der ESA, genau.
Okay. Und deswegen kriegt die ESA eventuell Plätze auf dieser Mondfähre. Ist das denn wieder so ein Space Shuttle oder ist das jetzt irgendwie was Neues? Oder ist es ein Weltraumaufzug?
Ist ein Aufzug. Der Mond ist schon weit weg.
Ja, ich meine, aber die wollten mal einen Weltraumaufzug bauen, zumindest in die Atmosphäre.
Ja, selbst.
Stratosphäre.
Genau, selbst zur ISS wäre das eine schwierige Kiste gewesen, aus eher statischen Gründen. Das ist einfach weit weg.
Ja.
Irgendwas was zu bauen, was viele 100 Kilometer lang ist, ist ein
Problem. Ja, aber das ist dann wieder so ein Space Shuttle. Also das heißt, dann fliegt da irgendwie so ein Ding.
Ich glaube, das ist eher so eine Rakete. Ich glaube, die bauen einfach nochmal genau das Gleiche nach, was sie in den 60ern auch hatten.
Aber das ist ja, also ist das nicht? Nee. Aber dann schwebt ja außen immer noch so ein Ding rum, das dann wieder andockt mit dem Ding, mit der Landefähre.
Genau, du hast also so eine Mehrstufe. Also ich weiß, ehrlich gesagt, stecke ich noch nicht genug drin im Artemis-Programm, aber es ist.
Dann lass uns hier abbrechen und demnächst mal jemanden einladen von der ESA, der uns das erklären kann. Die haben doch bestimmt so eine Presseabteilung, können wir anfragen.
Matthias Maurer. Ja, oder Alexander Gerst.
Ja, die haben aber viel zu tun, aber vielleicht können wir irgendwen anders bei der ESA.
Okay. Es gibt da bestimmt jemanden, der bei der ESA von euch arbeitet.
Also, wir fragen jetzt einfach an. Machen wir.
Leute, die einen Star Trek Podcast hören, da muss doch irgendwo jemand bei der ESA von arbeiten.
Vielleicht.
Ja. Macht da mal was klar. Und wenn der das nicht könnt, dann fragen wir halt an.
Ja, aber bitte jetzt recherchiert nicht selber und schreibt das bitte in die Kommentare, dann muss Sebastian das nämlich alles nächste Woche vorlesen. Schreibt lieber eure Meinung zu Raumfahrt, das interessiert uns viel mehr, aber wir wollen wirklich so dieses richtige Expertenwissen. Ich würde mal gerne jemanden haben, den wir einfach nur löchern können.
Ja, ganz spannend fand ich, dass unser Weltraumexperte, der wirklich ein großer Fan ist der Dinge, die so im All passieren, als ich mit ihm letztens darüber gesprochen habe im Radio, zu dem Schluss gekommen ist, dass es möglicherweise in der jetzigen Zeit keine so ganz so doofe Idee ist, das mit der bemannten Raumfahrt vielleicht mal für ein paar Jahre sein zu lassen, weil es niemanden nach vorne bringt, aber einfach wahnsinnig viel Geld kostet.
Okay, ja, aber keine Ahnung. Was ich nicht mag, ist, wenn wir über sowas reden, dass mir dann irgendwer irgendwelche Folgen von Christian Freistetter schickt. Guck doch mal hier, Sterngeschichten, musst du nur hören, dann weißt du Bescheid. Da habt aber ihr doch nichts von, Leute. Oder ich erzähle einfach nach, was ich im Podcast gehört habe. Das ist aber irgendwie schade. Erzähle ich lieber nach, dass Nils Buckelberg Porree als deutsches Gemüse hält.
Ja, das ist viel besser, auf jeden Fall.
Genau. Nee, ich finde, wir brauchen mal jemanden vom Artemis-Programm oder jemanden, der sich mit dem Artemis-Programm auskennt.
Ja, da habe ich diverse Menschen im Kopf.
Cool.
Die uns vielleicht auch wohlgesonnen sind.
Das finde ich toll.
Okay.
Jemand von der ESA?
Nee, aber eine Weltraumexpertin, die auch wie heißt das, Sternzeit, eben auf Dreisat, gibt's Dreisat noch damals, hier diese Alpha-Dingsbums.
Das gibt's glaube ich nicht mehr.
Wie heißt das denn?
Nein. BR-Alpha.
Nee, es hieß diese Weltraumnacht. Wie heißt sie denn noch gleich?
Die Weltraumnacht.
Ach, Leute.
BR Alpha Weltraumnacht.
Weltraumnacht.
Hier googelt der Chef noch selbst. Weil viele Leute wissen übrigens nicht, dass
Space es... Space Night heißt sie.
Schön. Ja. Viele Leute wissen, dass es das Wort selber nicht gibt. Space Night.
Space Night.
Ja, und da kennst du jemanden. Du kennst jemanden von der Space Night.
Nee, mehrere Menschen sogar.
Aber ich hoffe, es sind nicht die Moderatoren. Weil Moderatoren, wissen wir ja, die haben selten Ahnung von Themen.
Die wissen nichts. Die wissen
nicht lesen in der Regel nur Sachen vor.
Joe, ich habe dir nicht zugehört. Ich müsste was vorlesen, damit ich es so sagen kann.
Ja, dann liest doch bitte mal das Feedback zur letzten Folge vor.
Witzig.
Heute läuft gut hier, finde ich.
Insgesamt. Ja. Das Feedback. Das ist
jetzt schon eine 10 von 10 Folge, ehrlich gesagt.
Kann man eigentlich auch aufhören. Ja. Lass uns doch Schluss machen mit dem Bums. Vielleicht noch ein kurzes Fazit. Fertig.
Fertig ist die Laube.
Ja, also, wir fangen mal an. Also, ich sag mal so. Ich komme mal so rein. Ja.
Mhm. Komm mal rein.
Es gibt wenig Feedback zur Folge an sich. Mhm. Ja. Aber viele andere Dinge, also vieles auch ein großes Wort, aber ein paar andere Dinge, vor allen Dingen hat sich so ein bisschen was angesammelt unter der Überschrift Korrekturen.
Oha. So, ja. Mir gegenüber? Nein.
Nein, du sagst ja nie was Falsches, es geht immer nur um mich.
Richtig, ja.
Weil ich Dinge nicht vorlese und das sollte ich nicht tun, weil ich bin dazu geeignet, Dinge vorzulesen. Ja. Ramrod.
Du bist der Jens Riva des Discovery-Bits.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ramrod schreibt, Black Friday ist erst am kommenden Freitag. Soll ich was sagen? Ramrod, jetzt ist es sogar am letzten Freitag gewesen. Jetzt stimmt es tatsächlich, was wir in der vorigen Folge behauptet haben. Ja.
Wir nehmen hier gerade auf am Cyber Monday. Und ihr hört das hier eventuell auch am Cyber Monday.
Alles ist möglich. Also, wir haben das verkackt mit Black Friday, weil wir haben nämlich letzten Freitag, also vorletzten Freitag, also letzten Montag behauptet, dass vorletzten Freitag Black Friday gewesen ist. War aber letzten Freitag.
Hatten wir eine Aktion auf der Homepage?
Ich bin mir nicht sicher.
Mit unseren Tassen und so?
Ich bin mir nicht ganz sicher.
Hast du noch alle Tassen im Schrank?
Alle auf jeden Fall nicht mehr.
Schade.
Black Friday war also letzte Woche. Besserwisserin. Warum sage ich das eigentlich immer falsch, obwohl ich es falsch sage?
Das ist dein Gehirn.
Es korrigiert einfach alles. Ich bin noch nicht durch, musste aber eben kurz den Kopf auf den Tisch schlagen und deswegen zwischenkommentieren.
Oha.
Die Adventszeit beginnt mitnichten am Montag nach dem Toten Sonntag, den Katholiken und Katholikinnen.
KatholikInnen.
Das habe ich, glaube ich, noch nie gesagt. Das ist das Problem.
KatholikInnen.
Es ist ein Wort, das kann man nicht gendern.
Nee, es ist mehr so bei katholische PriesterInnen. Das ist schwierig.
Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich einen Blitz, der runterzupft. Den KatholikInnen, ist ganz strange, meines Wissens Christkönig genannt, sondern am Vorabend zum ersten Tag der Woche und der ist der Sonntag, der siebte Tag, der Sabbat, Samstag ist. Der siebte Tag ist der Sabbat, der Samstag. So. Soll ich nochmal vorlesen? Es war schwierig zu folgen, oder?
Ja, aber das hat dann bestimmt wieder mit diesem, der Vorabend gehört schon zum nächsten Tag-Ding zu tun, wie bei Heiligabend und bei Halloween. Aber im Endeffekt ist das nicht eher die jüdische Perspektive.
Also die Adventszeit beginnt mitnichten am Montag nach dem Toten Sonntag, sondern am Vorabend zum ersten Tag der Woche. Und der ist der Sonntag.
Aber warum ist der erste? Entschuldigung, ich habe ja auch Theologie studiert, also ich weiß, dass unsere Besserwisserin das auch gemacht hat. Aber der erste Tag der Woche ist doch nicht der Tag, an dem er ruhte.
Na, es kommt natürlich wieder darauf an, was der erste Tag der Woche ist, weil du das, wenn du das jemanden in den USA fragst, dann sagen die Sonntag.
Ja. Aber wir sind ja nicht in den USA. Also ich hätte jetzt wirklich gesagt, liebe Anna, vielleicht machst du mal eine Aufklärungsnummer
raus.
Mach mal ein Aufklärungsvideo, bitte. Ich hätte jetzt gesagt, Muslime, der ist Freitag, Judentum Samstag, Sabbat und Christentum Sonntag. Also als letzter Tag, als siebter Tag.
Also es gibt einen neuen es gibt einen neuen Auftrag an dich. Wir brauchen noch Erklärungsmaterial.
Ich finde es ein bisschen schade, dass ehrlicherweise jetzt zu religiösen Themen schon ExpertInnen in diesen Podcast eingeladen werden müssen. Ist das meine geistige Generation oder habe ich das einfach verdrängt, weil ich so viel Star Trek im Kopf habe?
Das ist eine geistige Generation, ja.
Da war ein D dabei. Ich habe es nicht falsch gemacht, muss ich sagen.
Ich würde sagen, an der Stelle gehen wir einfach mal weiter zum nächsten Kommentar, zur nächsten Korrektur, möchte ich sagen.
Ja.
Und die kommt von Dans Star Trek Fan. Der korrigiert, dass nach der letzten Kommunalwahl in Schweden es doch wieder einen Rechtsruck gegeben hat.
Dänemark.
Dänemark, schön. Nicht Schweden, Dänemark. Dansk Star Trek Fan. Ja. Dansk.
Steht ja nicht Sverige.
So, genau, ein Rechtsrutsch, beziehungsweise die rechten Konservativen sind wieder auf dem Vormarsch, sagt er. Und er möchte noch korrigieren.
Ich habe ja auch nicht von insgesamt gesprochen, sondern von Kopenhagen. Das ist ein Unterschied.
Nein, ich habe, glaube ich, davon gesprochen, dass nachdem das Land ja deutlich rechter war zwischendurch, dann wieder die Sozialdemokraten eine größere Rolle spielen. Und dann hast du erklärt, dass die Sozialdemokraten aber eine gruselige Abschiebepolitik haben.
Ja, aber weiß ich nicht, ob du das gesagt hast, weil die Sozialdemokraten sind schon irgendwie seit 8 Jahren an der Macht oder sowas. Also das ist relativ lang schon auf jeden Fall.
Aber ich bin ja auch schon sehr alt.
Das stimmt.
Ich weiß auch nicht mehr genau. Ich glaube, ich habe irgendwas in die Richtung gesagt. Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Vielleicht geht es auch in deine Richtung. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, um das Bild richtig zu rücken, ne, Kopenhagen ist noch teilweise ganz nett. Ja? Ja. Und der Rest dann vielleicht mehr gefährdet. Und er schreibt noch dazu, es ist nicht unbedingt alles teurer bei uns als bei euch. Mein E-Auto, das ich in Deutschland gekauft habe und dann importiert habe, weil es günstiger war, lade ich öffentlich deutlich günstiger in Dänemark auf, als wenn ich in Deutschland bin. Und aus irgendeinem mir nicht bekannten Grund sind Möbel, also gerade teure Marken bei uns, deutlich günstiger. Ich war im Sommer in Norwegen, fügt er noch an, im Urlaub mit der Familie, wenn ihr mal sehen wollt, was wirklich teuer ist.
Ja, unschön. Möchte ich ehrlich gesagt nicht sehen. Ja. Aber ich glaube, in Norwegen kannst du auch sehr, sehr gut E-Autos laden tatsächlich. Also E-Autos laden in Skandinavien, super.
Ja.
Alles andere leider sehr, sehr teuer. Das heißt, ladet euch euer E-Auto einfach voll mit ganz, ganz viel Nahrung.
Ja.
Obwohl, das darf man, glaube ich, auch nicht. Man darf nicht über die Grenze fahren, ne?
Na, also Europa.
Ich glaube trotzdem, dass es eine Grenze gibt für Einfuhr von Lebensmitteln.
Naja, wie viel kriegst du denn in so ein handelsübliches E-Auto rein?
Ich krieg da.
Ja, was denn? Du hast gejammert, nur weil mal einen Monat lang 40 Pakete in deinem Kofferraum lagen.
Dein Auto ist voll, wann sehen wir uns dann endlich? Ja, Entschuldigung, wenn das 40 Pakete voll mit Würsten gewesen wären. So, Einfuhr.
Ja, gut, schreit der Chef noch selbst.
Dänemark Lebensmittel. Unterschiedliche Regeln. Aus EU-Ländern können Sie in der Regel alle Lebensmittel für den persönlichen Gebrauch ohne Mengenbeschränkung mitnehmen, mit Ausnahme von Alkohol und Tabak, für die es Richtwerte gibt. Ja. Persönlicher Gebrauch. Ja, weiß ich. Was ist persönlicher Gebrauch? Wenn ich sage, ich habe sehr, sehr viel Hunger.
Oder du brauchst ja nicht sehr, sehr viel Hunger zu haben. Wenn du sagst irgendwie, ich bleibe 3 Wochen und habe jetzt mir die Lebensmittel für diese 3 Wochen mitgenommen. Wir sind zu zweit oder zu viert oder was auch immer. Mein Kofferraum ist voll mit Lebensmitteln. Nein, wir brauchen keine Kleidung. Dann ist das ja eigentlich ein legitimer Grund. Also du vertickst den
Kram. Die Frage ist, was passiert, wenn ich aus... Das ist ja mein Plan. Aber wenn, aber wenn ich von einem Lebensmittel extrem viel dabei habe, keine Ahnung, so Butterkekse. Wenn ich jetzt irgendwie...
Meine Butterkeks-Diät.
Also Entschuldigung, Butterkeks nach Dänemark zu bringen, war jetzt wirklich die dämlichste Idee. So, aber sagen wir... Fisch, nein, auch schlecht. Sagen wir...
Nudeln,
Pasta.
Pasta.
So, italienische Pasta.
Ja, Barilla.
Barilla.
So. Barilla. Das heißt Spanisch.
Olé! Olé, es Barilla. So, wenn ich Barilla penne, so,
ja.
Ne, sagen wir... 1000 Kilo. Nee, passt nicht ganz in meinen Kofferraum. Mein Kofferraum hat ein Volumen von 625 Liter. Sagen wir mal,
wie viel Volumen hat denn 1 Liter Nudeln? Das ist eine gute Matheaufgabe.
Sagen wir mal, 600 Kilo Pakete Barilla und Penne, wenn ich die mitbringe. Kann ich dann sagen, ist für einen persönlichen Gebrauch?
Stell dir vor, ein Kofferraum hat 500 Liter Volumen. Ja. Da rein passen 600 Verpackungen mit Nudeln. Wie viel Volumen hat dann ein Kilo Nudeln?
Es ist aber keine Textaufgabe, das ist eine politische Fragestellung hier an dieser Stelle. Also vielleicht kann da jemand mal, der... Ihr arbeitet doch alle beim Zoll. Ja.
Alle vor allen Dingen.
Könntet ihr nicht mal erzählen, ob ich da Probleme bekomme mit meinen Barilla.
Hast du jetzt schon bei, oder? Ich habe so ein leichtes Hüngerchen.
Ich auch, ehrlich gesagt. Ja. Können wir mal was zu essen besorgen.
Ja, wir müssen auch so vieles tun, aber sollen wir das machen wir, nachdem wir gepodcastet haben. Ja, finde ich auch, genau. Also falls wir irgendwann mal anfangen sollen zu podcasten, ich bin mir nicht so ganz sicher.
Wir sind mitten im Feedback. Das ist schon Part Nummer 2. Nach Peter, Begrüßung und Intro.
Peter Brun, 1970. Ja. Kommentiert auf YouTube. Das mit der Übersetzung ist nur in Englisch. Also wir haben darüber gesprochen, dass unsere Videos jetzt automatisch übersetzt werden in alle Sprachen der Welt. Da schreibt er, dass nur in Englisch gilt, nur wenn das Video nicht länger als eine Stunde ist. Das heißt, für ungefähr 80% unserer Videos
keine
gilt Gefahr. Das aus dem Grund schon mal nicht. Ja. Das hatte ich tatsächlich anders verstanden.
Es wurde uns auch anders angezeigt, ehrlich gesagt, im YouTube-Studio. Da steht oben so ein Banner.
Ihre Videos werden jetzt übersetzt oder sowas.
Genau, steht da, ihre Videos werden jetzt übersetzt. Viel Spaß dabei. Sie können dem widersprechen, wenn Sie wollen.
So steht das bestimmt nicht da. Vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich habe das Studio hier noch irgendwo offen. Aber wo? Die automatische Synchronisierung ist für deinen Karl, für deinen Karnarl aktiviert. Die Audiospur neuer Videos wird automatisch in andere Sprachen übersetzt, um deine Inhalte zugänglicher zu machen. Du kannst dies jederzeit anpassen. Das steht hier.
Ja.
Peter, was machen wir jetzt damit?
Ja, aber Peter sagt hier, das stimmt, aber es wäre nur, wenn wir auf Englisch reden würden. Aber das müssen wir jetzt einfach mal überprüfen im Adventskalender, wenn da irgendwann mal eine Folge unter einer Stunde ist, dann... Können wir mal gucken, ob die übersetzt wird. Also ob wir dann eventuell auch auf Kiswahili sprechen könnten.
We could make a Adventskalender-Folge in English. Then we could be translated, maybe.
Warum sprichst du gerade wie Werner Herzog?
Gott.
We could make episode in English, because English is my main language. I speak French fluently, but I don't like to speak French. I would never speak any word of French.
Entschuldigung. Lass mir das. Korrektion zu Star Trek. Star Trek. Demeter sagt oder fragt, sagt Wesley wirklich was über den Reset-Button? Ich habe das anders in Erinnerung, kann aber nicht mehr nachschauen, ob ich falsch liege. Warum nicht? Frage ich mich da.
Doch, weil vielleicht kein Netflix-Account mehr. Aber die grundsätzlich, ich meine, dass Wesley sagt, dass die Zeitlinie
dann zurückkehrt in seine Ursprungsdingsbums, irgendwie sowas, oder?
Ich glaube, die Zeitlinie kann dann ja sterben, wenn das mit dem Wurmloch passiert ist, weil dann ist ja die andere wiederhergestellt.
Genau, also ich glaube, dann wird die automatisch zu der anderen. Und das wäre ja der Reset-Button. Ich hatte das auch so verstanden, dass er das da in diesem Gespräch vor der Tür erzählt quasi. Ja,
genau, so habe ich das auch verstanden.
Also Reset-Button hat er jetzt nicht ausdrücklich.
Nein, er hat nicht Reset-Button gedrückt, aber er hat gesagt, dass die Zeitlinie in der anderen aufgeht oder so.
Gut, noch eine kleine weitere Ergänzung. Unsere Crew sind keine Kadetten, sie sind nicht angenommen worden, deswegen sind sie bei Janeway, da sie helfen will. Aber vielleicht habt ihr das nicht vergessen. Aber vielleicht habt ihr das nicht vergessen und nennt sie nur wegen Fehlen eines besseren Wortes. Achso, weil wir Kadetten gesagt haben, ich bin mir nicht sicher. Ramrod fügt noch hinzu, ich habe noch im Gedächtnis, sie sind in so einem Vorbereitungsjahr. Ja, das habe ich auch im Gedächtnis. Also sie sind nicht angenommen worden, ne, bei der Academy.
Sie mussten halt selber auch erstmal so ein Vorbereitungsjahr machen, wie alle anderen auch.
Ja. Und deswegen sind sie keine Kadetten. Die Frage war ja jetzt, sind sie Mitglied der Sternenflotte oder nicht? Ne? Also sind sie damit, dass sie da unterwegs sind sie jetzt quasi in diesem Vorbereitungsjahr schon Mitglieder der Sternenflotte?
Ich habe immer das
oder
Gefühl,
Angehörige oder was auch immer.
Ich habe immer das Gefühl, wenn die Uniformen tragen, dass sie dann halt auch irgendwie Mitglieder der Sternenflotte sind. Aber naja.
Weil sie sind eigentlich
keinen offiziellen Rang. Ja, schwierig. I don't know. Ich finde, in meinem Kopf sind sie Sternflotten-Assoziierte, auf jeden Fall.
Noch zwei Meldungen aus der Kategorie Lebenszeichen. Einmal von Gifty. Ich will auch mein Lebenszeichen senden.
Hallo Gifty.
Hi. Höre natürlich auch alle Folgen zu Prodigy. Komme nur irgendwie nie zu kommentieren. Zwischendurch auch mal ein paar alte, gute Folgen. Endlich habe ich mal Strange New World Staffel 3 Trailer-Analyse nachgeholt, die ich wegen Spoiler-Gefahr übersprungen hatte. Gott, an die kann ich mich nicht mehr erinnern. Und
kannst du dich an irgendwelche Folgen erinnern?
Ja, es gibt so ein paar Folgen.
Staffel 1 Picard, da kann ich mich auch dran erinnern.
Ja, das stimmt.
Aber das war seltsam.
Fast an jede Folge kann ich mich da erinnern, komischerweise. Ja, es war eine intensive Zeit, Andi. Da waren wir auch noch, waren wir auch noch jung.
Das wird im Januar auch wieder so werden.
Und wild.
Staffel 1 Starfleet Academy.
Das wird auch verrückt, meine Herren.
Allerdings.
Und beim TNG Rewatch bin ich jetzt soweit, dass ich heute eure Folge zu The Inner Light hören darf. Die erste meiner Lieblings-, was? Die erste mit dem Lieblingsfolgen-Intro. Das war mir auch nicht bewusst, dass das tatsächlich die erste.
Doch, es war unsere zweite Lieblingsfolge, glaube ich. Und, oder die dritte vielleicht auch. Und die erste mit dem Intro, ja. Mhm.
Und jetzt haben wir noch so ein bisschen auch von Gifty noch Kommentar zu Prodigy bekommen. Bei Prodigy bin ich nach ein paar durchwachsenen Folgen jetzt wieder voll dabei, auch emotional, muss zugeben, ich hatte ein Tränchen im Auge, als Majel erklärt hat, dass sie auf Nova Squad verzichtet, um bei der Mission dabei zu sein. Und so wirr wie Wesley die meiste Zeit wirkt, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn es nicht nach seinem Plan läuft.
Ja, tatsächlich, genau.
Ja, auf die Idee, genau, kann man auf jeden Fall kommen.
Aber auch da stimme ich ja zu, du ja nicht, aber ich stimme ja auch zu, dass ich jetzt wieder mehr drin bin, weil zwischendurch war so ein bisschen maues Zeitgewirbel irgendwie.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich kann das schon nachvollziehen. Ich hatte ja auch zwischendurch ein bisschen Probleme, aber ich glaube, ja, wir sind ja da auseinandergegangen hier und dort. Judith der KBJS sagt, huhu, ich bin auch noch dabei. Trotz der vielen, trotz viel Zeitebenen, bla bla, hat mir die Folge gut gefallen, weil die Prodigies einfach toll geschrieben sind. Spannend war es auch, freue mich schon aufs Finale der Show mit ein wenig Wehmut, dass die Serie danach beendet ist.
Tja.
Ja, 3 Folgen noch, Freunde.
Naja, aber wer weiß, vielleicht gibt es ja eine weitere Serie, die Voyager weiter fortsetzt.
Welche?
Weiß ich nicht.
Voyager.
Voyager 2.
Jetzt erst The recht. The Return of. Jetzt erst recht. Und Dominik 8005 gibt noch einen Denkanstoß in Richtung Tarnung, wo wir darüber philosophiert haben, ne, wie das so von wegen mit Tarnung und
ist das eigentlich erlaubt? Darf man das?
Darf man das? Ist genau, darf man das eigentlich überhaupt, ja? Und er sagt, naja, glaubt, die Tarnung ist nur für Schiffe, also das, ne, mit dem Verbot für
Algron,
ne, genau. Denk mal an Gott der Mintakana, da war die Basis auch getarnt.
Stimmt.
Und das ist, finde ich, gar kein so schlechtes
guter
Argument.
Punkt. Ja, guter Punkt.
Bis auf Schiffe haben die das ein oder andere auf jeden Fall schon vorher auch getarnt. Ne?
Ja. Ja, ja, aber natürlich nicht in Kriegseinsätzen. Ne? Aber ja, gut, aber trotzdem. Ja, 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 ja. Gut.
Tarnung also Technik Tarnung. Eingesetzt, Tarnung ist Tarnung. Ja,
ja, ja, stimmt schon. Hm. Ja, finde ich einen sehr, sehr guten Punkt. Vielen Dank, Dominik 0815.
8005. Ah. Jonas hat uns noch per Mail geschrieben. Hallo, sagt er. Endlich schaffe ich es mal, bei euren aktuellen Besprechungen zeitnah zu hören. Also eure Besprechungen zeitnah zu hören. Von Prodigy, mir gefällt die Serie sehr gut. Zur Sache, wo Dal und bei den anderen zum Lauschen an der Tür erwischt werden. Und er dann sagt, die spielen Poker, ich glaube, das hat er gesagt, weil die Person im Raum ja sowas sinngemäß gesagt hat, wie da haben wir ein Ass.
Mhm.
Also vielleicht ist das auch gar kein übertragenes, was auch immer gewesen oder noch irgendeine Anspielung auf irgendwas. Genau, vielleicht war es tatsächlich irgendwie aus dem Kontext. Und dann noch eine Frage, schreibt Jonas hinterher, ihr erwähnt bei den Folgen manchmal ein Forum auf eurer Seite, konntet aber bisher nichts dazu finden. Wie kommt man denn dahin? Das ist ganz einfach, discoverypanel.de. Da gibt's die verschiedenen Seiten zu unseren Folgen und dann musst du so weit nach unten scrollen, wie es irgendwie geht. Und mit ein bisschen Glück findest du dann schon den einen oder anderen Kommentar. Und falls nicht, gibt's da so ein Feld, wo du dann der Erste sein kannst, der irgendwas reinschreiben kann.
Also es ist kein Forum wie in den 90ern und Nullerjahren, irgendwie hier mit, keine Ahnung, so
blinkenden GIFs,
mit Threads und dann in einzelnen Threads kann man irgendwas finden, sondern das Forum, in dem man zusammenkommt und über die Folge spricht, sind die Kommentare unter der Folge.
Du kannst noch ein bisschen was weiter erzählen. Hast du noch was zu erzählen sonst irgendwie?
Du, ich kann dir Schwank aus meinem Leben erzählen.
Ja,
während, also Sebastian geht jetzt sich gerade mal kurz was zu trinken holen und vielleicht bringt er mir sogar etwas mit, denn auch ich habe sehr, sehr viel Durst, Auf der anderen Seite habe ich natürlich keinen Tisch, deswegen ist das gefährlich, dass ich dann irgendwie ein Getränk am Arbeitsplatz behalten würde. Ich finde es trotzdem ganz gut, dass wir jetzt einfach mal so ganz normal miteinander reden können, während Sebastian nicht im Raum ist. Weil ihr findet ja auch, dass Sebastian sich extrem verändert hat.
Also soll ich dir jetzt auch
was trinken? Ah ja, Sebastian, cool, ja. Hm? Ja, das wäre ganz, ganz nett.
Hast du gerade gelästert? Hast du gerade geflüstert hier?
Nein, 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 ist alles gut.
Ja, ist alles gut? Okay. Ja. Wir nehmen übrigens mal wieder zusammen in einem Raum auf.
Ja, also genau, wir nehmen in einem Raum auf. Und Sebastian, der hat sich wirklich sehr, sehr verändert. Der ist viel ernster geworden, so insgesamt. Und immer, wenn ich dann versuche, einen Scherz mache, dann guckt er mich ganz, ganz böse an und meint, nein, ich will jetzt hier, ich bin ja wirklich ein ernstzunehmender Journalist und so. Und
du weißt, dass ich die Folge schneide, ne? Und dass ich es einfach rausschneiden kann, was du da
so hast. Schön, dass du wieder da bist. Ja, Sebastian hat mir ein Wasser gebracht, das ist sehr, sehr lieb von ihm.
Ich bin nämlich auch sowas wie Wasserträger.
Hm. Nein, nein, Sebastian. Du bist ein ernstzunehmender Journalist.
Wir müssen gleich wieder explizit an die Folge schreiben, wenn du so weitermachst.
Aber nicht wegen mir.
So.
War das das Feedback?
Lass mich mal gerade gucken. Jo, damit sind wir fürs Erste durch. Vielen Dank fürs Kommentieren. Vielen Dank, dass es euch gibt.
Vielen Dank auch von mir. Sebastian, kannst du mir etwas über das Team hinter dieser Folge erzählen?
Der erste Name, den ich dir sagen kann, ist ein bekannter Name. Der zweite übrigens auch. Jennifer Murrow.
Ja.
Ist Drehbuchautorin oder die Drehbuchautorin dieser Folge, aber auch schon einige anderer Folgen, die wir schon auch besprochen haben, hier aus dieser wunderschönen Serie mit dem Namen Prodigy. Kommt aus New York, war eher so im musikalischen Genre ihre ersten Lebensjahre aktiv. Was ich jetzt irgendwie bei der Recherche jetzt nochmal gesehen habe, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe. Ich versuche ja neue Sachen zu erzählen über die Menschen. Das Problem ist, ich vergesse
immer, was. Total toll, wirklich. Du machst das viel besser als ich mit dem Team.
Das stimmt überhaupt gar nicht. Sie spielte schon als Kind, habe ich gelesen, nach Gehör und war Teil einer reinen Frauenrockband. Cool. Ist das nicht spannend?
Finde ich super.
Ja, was sie nicht alles kann. Genau, hat dann Filmproduktion studiert und ist dann so ins Business gekommen, war bei Nickelodeon in der Entwicklungsabteilung, hat bei großen Franchises mitgemacht, Star Wars, Forces of Destiny hat sie mit animiert, bei Marvel Spider-Man, bei DC-Geschichten, ach, bei ganz vielen Dingen, also erfahrene Writerin, hatte mit Graphic Novels und Comics zu tun gehabt und eben jetzt hier im Drehbuchteam der zweiten Staffel Prodigy mit dabei und auch schon für einige Folgen mit am Start. Mhm. Name Nummer zwei, der auch ein alter Bekannter ist, ist Sung Shin. Das ist der Regisseur, ist ein Regisseur im Animationsbereich, ist einer der Regisseure der zweiten Staffel hier bei Prodigy, hat schon viele Folgen gemacht. Insgesamt 16 Episoden hat er regiert tatsächlich bei Prodigy. Und die Stichworte waren, die ich da damals, glaube ich, auch schon oder beim letzten Mal genannt habe, ist sowas wie, steht auf der Liste der 10 Animators to Watch von der Variety. Hat mal Englisch studiert, weil er eigentlich Schriftsteller werden wollte, hat dann seine Leidenschaft für Animationen entdeckt, hat ganz viele Kurse gemacht, ist da irgendwie hängen geblieben und ist dann ins Business hineingekommen und ja, macht jetzt relativ viel. Ist seine letzte Folge jetzt allerdings für Prodigy, genau.
Ja, ich bin gespannt, wer dann die nächsten beiden Folgen noch machen wird, ob dann Ben Hibern nochmal zurückkommt, unser Schweizer Hauptregisseur, der eigentlich Hauptregisseur war mal irgendwie.
Ja.
Oder Roalin Lee noch irgendwas übernehmen wird. Wir werden sehen.
So. Wir werden sehen, genau. Aber damit zwei alte Bekannte, also eine gewohnte Besetzung für diese schöne letzte Folge ohne Doppel davor.
Richtig, genau. Die letzte Folge, die nicht Ouroboros heißt.
Das stimmt.
Hat übrigens niemand von euch irgendwas in die Kommentare geschrieben, was Ouroboros denn eigentlich ist. Außer doch, Dan Star Trek-Fan hatte irgendwann mal was mit der Weltenschlange und sowas geschrieben. Hm? Ja.
Das war auf jeden Fall, das war aber schon vorletzte Kommentar, glaube ich. Ne?
Wir werden sehen.
Ich habe auf jeden Fall in einem sehr intensiven Gespräch mit meinem Sohn, gestern Abend übrigens, über
Aber jetzt muss ich gucken, dass ich sie richtig betitle. Ninja, Lego, Ninja.
Ninjago?
Ninjago, so heißen sie, genau. Ninjago, du kennst dich aus einfach. Ne, also dieses Franchise, was Lego quasi völlig vereinnahmt hat, was eigentlich mal, glaube ich, ein Anime aus, so ein klassisches Anime-Ding war, aber genau, in Ninjago, da spielen Schlangen schon auch eine Rolle. Schlangen sind da die Bösewichte. Und dann hat mir tatsächlich mein Sohn von Ouroboros erzählt. Und da wurde ich wieder daran erinnert, dass das ja auch eine Relevanz hat in unserem Leben demnächst.
Der hat dir, was hat er denn erzählt über Ouroboros?
Ja, das ist halt ein Charakter in Ninjago.
Okay.
Wenn ich das richtig verstanden
habe. Hat er irgendwelche besonderen Eigenschaften, dieser Charakter?
Ja, ich glaube, das ist die böse Superschlange quasi, die alles vernichten wird. Und es gibt irgendwie 4 Artefakte, die man zusammentragen muss, um diese Superschlange zu wecken und.
Und dann Star Trek-Fan hat er auch was von Ragnarök erzählt im Rahmen von Ouroboros. Vielleicht ist das Weltende.
Das kann natürlich auch sein.
Das Ende der Zeitlinie des Ouroboros. Das könnte natürlich sein.
Oh. Wir sind einer ganz heißen Sache auf der Spur.
Um da hinzukommen, sollten wir aber diese Folge noch besprechen, die uns gerade vorliegt.
Die steht uns ein bisschen im Weg bis hierhin, meinst du?
Ja, ne? Ja. Touch of Grey.
Oh, wir haben ein bisschen viel Zeit gebraucht, wenn ich jetzt hier auf den Wecker schaue. Ne?
Kein Silberstab am Horizont, Wagemut ist kein Privileg der Jugend.
Das heißt, wir machen jetzt hier so einen richtigen Schnelldurchlauf. Ja. Ja, wir stellen jetzt hier auf doppelte Geschwindigkeit.
Janeway sitzt in ihrem Ready Room, also in ihrer Ready Room Blase, könnte man sagen, und ringt hörbar mit sich selbst. Die Funkstelle von Solum liegt wie so ein Nebel über der Voyager, hat man das Gefühl. Und Janeway spricht ins Log, ob all das irgendwann vielleicht zu viel wird.
Selbstzweifel?
Ja, also der Tonfall erinnert schon irgendwie so an Momente, in denen so Sternenflottenlegenden auch mal kurz überlegen, ob sie doch lieber Wein anpflanzen sollen.
Ja. Naja, ich meine, ne, jetzt hat sie da immer die ganze Zeit irgendwie versucht, ihre eigenen Wege zu gehen und hat irgendwie sich auch gegen die Batmirals oder Admirals durchgesetzt, weil sie das irgendwie, ja, for greater good, ne, weil sie irgendwie das Gefühl hatte, dass das alles so ein bisschen besser zu durchschauen oder sich mehr einsetzen zu müssen, auch für ihr Team und so. Aber da kann man natürlich irgendwann die Frage stellen, ist es eigentlich, also wird das vielleicht ein bisschen viel, also wird das vielleicht gerade nur mal zu groß? Sollte ich vielleicht mal kurz mal innehalten und sagen, vielleicht müssen wir da mal anders rangehen, als ich gehe da mit dem Kopf durch die Wand und versuche hier alleine mit den anderen, mit 6 Kindern die Kindwelt zu retten.
Aber damit spiegelt sie ja quasi, damit ist sie das Gegenteil von sich selbst in der vorletzten Folge, als sie noch so super aktiv war und Chakotay aber so geknickt irgendwie, auch wegen der ganzen Zeit, die er dann irgendwie alleine auf einer Insel verbracht hat. Der ist aber jetzt völlig umgedreht, ne? Also der kommt dann rein, völlig ruhig, als hätte er die letzten Jahrzehnte im Zen-Kloster verbracht, nicht auf irgendeiner Insel. So. Und erinnert sie daran, dass Zeit und Geduld dazugehören. Zum Job. So. Gut, dass Zeit dazugehört, hätte Janeway eigentlich als Beste wissen müssen,
ja,
die irgendwie 70 Jahre lang im Delta-Quadranten unterwegs gewesen
hätte sie, wäre sie unterwegs gewesen.
Wäre sie unterwegs gewesen, ja, genau. War sie nicht. Janeway erinnert ihn daran, dass sie beides für Gerüchte hält. Halte ich für Gerücht. Der Mann bleibt aber gelassen und hält dann ein Geschenk hoch, nämlich ein eingerahmtes Combadge zum Jubiläum ihres ersten Kommandos. Hm. 14 Jahre ist es jetzt her.
Crazy.
Ja. Janeway hat das vergessen.
Ihres ersten Kommandos, das heißt das Kommando vor Voyager oder was? Nee,
in der Voyager. Die Voyager.
Die Voyager war ihr erstes Kommando.
Ja, genau. Also das ist Caretaker, ne? Also woran er hier erinnert, ne?
Ja.
Das ist der Anfang von, wir stecken in Delta-Quadranten, also machen wir das Beste draus.
Hm? Ja, ich überlege gerade, weil du jetzt gerade mal die 70 Jahre genannt hast, die Reise eigentlich dauern sollte. Und da habe ich mich, während du das sagtest, gefragt, wie lange die Reise denn wirklich gedauert hat. Also offensichtlich.
Also 2371 hat Janeway das Kommando bekommen.
Ja.
Jetzt sind wir im Jahr 2385. Die Voyager ist zurückgekommen, glaube ich, in 2378, das heißt 7 Jahre später, glaube ich.
Statt 70 Jahre, 7 Jahre.
I think so.
Mhm. Naja, das passt ja auch gut zu den 7 Staffeln, ne?
Würde ganz gut passen,
ne? Ja.
Ja. Ihr könnt es aber gerne kommentieren. Ich glaube, dass ich das gerade richtig gesagt habe.
Das ist ein Anfang.
Ja. Oder?
Ja. Das ist ungefähr so, wie Large Language Models funktionieren.
Ja. Wahrscheinlichkeiten.
Ja. Letztens eine Kalkulation hier gemacht und das Ding hat sich tatsächlich um 500 Euro verrechnet. Da habe ich gesagt, so, kann es sein, dass du da dich um 500 Euro verrechnet hast. Oh, guter Hinweis, es stimmt. Ja, es müsste eigentlich korrekterweise so heißen. So, ey, Alter.
Ja.
Es ist echt witzig.
Ja, Wahrscheinlichkeiten. Ne?
Wahrscheinlichkeiten.
Also immer, ja. immer drauf achten. So,
semantische Wahrscheinlichkeit vor allen Dingen. Ja.
Janeway und Chakotay lassen den Blick über all das schweifen, was diese jungen Protostar-Kadetten inzwischen angerichtet haben. Also im positiven Sinne. Das ist ziemlich gut, was sie angerichtet haben.
So. Ja.
Und beide, also Janeway und Chakotay, wirken dann kurz so, als hätten sie damit gar nicht gerechnet, dass so ein Haufen Teenager ihre Biografien nachhaltig umsortiert.
Ja, ja. Also wer rechnet schon mit sowas, ja. ne? Aber ja.
Die Bewunderung, finde ich auch, die kommt echt drüber.
Ja.
Also so fast rührend irgendwie. So ein
bisschen. Ja, genau. Weil vor allen Dingen, weil es ja halt irgendwie, sie ja lange um ihre Position gekämpft haben, ne? Und dann halt, wie das halt so ist, häufig mit jungen Menschen nicht gehört oder nicht ausreichend ja. gehört worden sind und jetzt passiert das Umgekehrte. Sie sehen halt, wozu sie fähig sind. Also ich meine, Chakotay jetzt am eigenen Leib erlebt. Sie haben ihn gerettet nach 10 Jahren Insel-Dasein. Ja. So, ne? Also das ist schon, kann man mal sagen. Und das war ja nicht das Einzige, was sie geschafft haben.
Ja, aber dann droppt Janeway halt auch wirklich, also wirklich mal einen Satz, bei dem man denkt, wow, okay, was ist da denn passiert?
Ja.
Sie denkt nämlich ernsthaft über frühen Ruhestand nach.
Ja.
Also Indiana, die Farm. Ne? Weniger Subraumdrama, mehr Gartenarbeit.
Das ist der Satz, warum ich in der Mitte der Folge oder im letzten Drittel der Folge Schnappatmung hatte.
Ja, ich kann nicht verstehen. Also Chakotay braucht ja auch eine Sekunde, der denkt erstmal, das ist ja ein Running Gag. So, ne? Und kein Lebensplan. So.
Ja.
Aber sie meint es ernst.
Ich habe irgendwas umgetreten.
Ja, den Papiermülleimer.
Ja, mein Gott.
Janeway hat ja in Voyager-Zeiten schon von dieser Farm in Indiana erzählt. In Voyager Spirit Folk war das sogar so ein Holodeck-Sehnsuchtsort.
Ja.
So, ne? Und das erinnert, finde ich, auch ein bisschen an Picard in All Good Things,
ja.
ne? der irgendwann ja auch mehr Erde als Raumschiff sieht und nicht weiß, ob er das gut finden soll.
Ja.
Findest du, dass diese Szene Janeways Karriereende andeutet oder findest du, dass es sogar Janeways Tod andeutet?
Ich war so ein bisschen irritiert, warum sie es hier droppen. Also auch so ein bisschen aus der Metaperspektive. Also was, also ich kann dieses Zweifeln, so dieses, ne, das ist ja auch so ein bisschen, um das Wort zu benutzen, retardierender Moment irgendwie, ja. so die, ne, wir sitzen hier gerade alle, haben jetzt gerade mal kurz eine Minute Zeit durchzuatmen, bevor die nächste Katastrophe passiert und rekapitulieren mal, was hier eigentlich los ist. Und Janeway merkt so für sich, Alter, das ist schon gerade alles ganz schön viel. Und ja, ich werde jetzt nochmal zum 7. verfickten Mal das Universum retten, aber vielleicht reicht's dann auch irgendwann so. Ne? Also diesen Moment konnte ich sehr gut nachvollziehen, aber dass sie dann halt wirklich auch explizit ihre Rente anspricht, da habe ich schon gedacht, irgendwie wollen sie mit dieser Figur jetzt tatsächlich noch einen Endpunkt setzen und hatte ein bisschen Schiss.
Ja, kann ich verstehen. So. Bevor aber Chakotay jetzt Janeway endgültig in den Vorruhestand verabschieden kann, ruft die Brücke. Und kaum sind sie dort, materialisieren sich Wesley Crusher und Ithoran. Und Wesley kippt direkt um, als hätte ihn der Transporter im falschen Aggregatzustand ausgespuckt. Im Endeffekt ist das die Szene aus der letzten Folge. Die kennen wir.
Genau.
Und ich finde es total schön, dass wir jetzt hier diese Szene nochmal sehen, aber mit einem anderen Vorlauf, nämlich aus einer anderen Perspektive.
Das ist schön, das ist so eine Überlappung. Ne? Ja. Und ich mochte das auch total gerne. Ja.
Sollte man viel öfter machen, finde ich. Also Das ist wirklich, wirklich ein sehr, sehr gutes Stilmittel. So.
Ist so ein bisschen so wie wie hieß die Serie? This Is Us?
Ja. Ja.
Ne, wo es ja im Prinzip um den gleichen Plot über, weiß ich nicht, 4 Staffeln hinlang ging und wir haben den Plot immer nur wieder aus verschiedenen Perspektiven gesehen, ne?
War das bei This Is Us so? Auf jeden Fall This Is Us, großartige Serie. Aber
ja, das ist das mit dem, wo der Vater stirbt, das passiert ganz am Anfang, kein Spoiler. Und dann sieht man verschiedene Zeitleisten, aber eigentlich ist es die ganze Zeit die Geschichte um den Tod des Vaters, mehr oder weniger,
ja,
und die Folgen daraus, ja. ne? In verschiedenen Zeitleisten
und
aus verschiedenen Perspektiven.
Wo es hingeführt worden ist,
genau. Genau, ja.
Ja,
ja großartige Serie, auf jeden Fall.
Jeffrey keucht, dass alle in Gefahr sind und das eigentlich Erschreckende, er weiß selber nicht mehr, was passieren wird. Wenn ausgerechnet ein Traveler die Zukunft nicht mehr sortiert bekommt, ist das dramatisch genug, um sogar Janeway kurz verstummen zu lassen und auch kurz wieder in den Alarmmodus stellen zu lassen.
Ja, also. Definitiv.
Wir machen einen kleinen Sprung in der Zeit und sitzen in der Krankenstation. Da sitzen auch Ithoran und Wesley rum, wie zwei Leute, die gerade den Bus verpasst haben, obwohl sie die Galaxie retten sollten.
Ja.
Beide hadern auch damit, auf Sulum jetzt gar nichts mehr tun zu können, ehrlich gesagt.
Ja.
So. Der Doktor schaut sich Wesleys Zustand an und wird sofort auch sehr fachlich und sagt, naja, das, was Essentia aus seinem Kopf herausgepflückt hat, hätte jeden anderen schlicht umgelegt. Also alle anderen wären tot. So.
Das ist auf jeden Fall schon mal eine Ansage, ja. Ja.
Wesley hält noch durch, aber seine Traveler-Funktionen sind erstmal abgeschaltet. Mhm. Und ein kortikaler Stimulator soll jetzt zumindest die biologische Seite seiner Synapsen irgendwie wieder entwirren. So. Diese außergewöhnliche Seite braucht länger. Und ich finde, das ist jetzt auch schon wieder für Wesley ein extrem tiefer Fall.
Weil
Wesley war ja immer der Wunderboy, der dann auch noch Traveler-Fähigkeiten bekommen hat. Und jetzt gerade kann er kaum noch was.
Aber ich mag das total gerne, diesen Moment. Und auch, dass sie damit jetzt später auch arbeiten. Es gibt ja dann die Szene, um mal vorzugreifen, wo Janeway dann sagt, so Mr. Crusher, ich brauche sie jetzt wieder als der, der sie früher war, nämlich ein ausgezeichneter Offizier.
Ja.
So dieser Recall an das, was er mal gewesen ist. Ich finde das mega spannend. Also ich finde das habe ich jetzt so auch nicht kommen sehen. Finde das eine ganz spannende Charakterentwicklung.
Ja, genau. Und sie haben sich das finde ich so schön. Also ich habe wirklich, und das muss ich jetzt ein bisschen vorgreifen, aber ich habe wirklich zwischendurch mit dieser Staffel Prodigy gehadert.
Ja.
Aber ich finde jetzt gerade in dieser Folge merkt man, dass sie sich die Figuren alle so hingestellt haben, dass sie wirklich Voyager weitererzählen können.
Ja, genau.
Und machen sie mit dieser Folge wirklich sehr beeindruckend.
Ja.
Janeway verliert jetzt endgültig Geduld. Sie will wissen, wo ihre Protostar-Crew steckt und weshalb Wesley überhaupt hier statt dort ist. Dann erzählen Ithran und Wesley diesen waghalsigen Plan. Wesley hat Essentia bewusst dabei geholfen, ihre temporale Waffe fertigzustellen. Und der Gedanke dahinter war, denselben Mechanismus zu nutzen, um die Protostar endlich in ihre richtige Zeit und an ihren richtigen Ort, nämlich Traslamora, zurückzubringen.
Ja.
Was ein ziemlich riskantes Benutze die Falle gegen die Fallenstellerin Manöver ist insgesamt. Und was halt auch nicht funktioniert hat.
Ja.
Weil jetzt, wo Essentia alle geschnappt hat, ist Wesley blind wie alle anderen. Und es gibt keine temporalen Abkürzungen mehr, keine Vorahnung. Nur halt Unsicherheit, die sich auf Janeways Stirn wie ein alter Bekannter breit macht.
Ja.
Also Janeway kennt das ja zu Genüge, diese Unsicherheit, dieses, ich weiß überhaupt nicht, was jetzt kommt.
Ja,
so,
ja. Ja, das war ja quasi ihr täglich Brot.
Ja, genau. Ja, und sie sammeln jetzt irgendwie so ein bisschen, habe ich das Gefühl, Informationen zusammen. Also Tysis guckt da nochmal, was passiert denn eigentlich im Funk von Solum.
Ja.
Und dann sieht er Asensias Propagandabotschaft über alle Kanäle, angebliche Alien-Spione, angebliche Filtration und natürlich die persönliche Einladung an Janeway, gefälligst selbst nach Solum zu kommen, sonst trifft die Strafe ihre Leute. Ne? Mhm. So ein bisschen Erpressungsnummer jetzt an dieser Stelle.
Ja, ja. Und natürlich ganz klar auch eine Falle, das sagen sie dann ja auch alle so, ne?
Ja, das ist natürlich allen klar,
ja.
So, dass es eine Falle ist. Tysis rät dementsprechend auch dringend ab, aber Janeway und Chakotay sind sofort klar, die Protostar-Crew lassen sie nicht im Stich. Punkt. Der Doktor meldet sich auch noch freiwillig. Und Wesley auch,
ja.
Trotz seiner angeschlagenen Fähigkeiten.
So. Ja, hat aber ganz, sie sind ja gerade erst gerettet worden, ne? Und deswegen bleibt Ithran ja auch da.
Also, ja, da kommen wir gleich zu, warum Ithran da bleibt. Aber
genau,
ja.
Aber ne, man kann natürlich jetzt im ersten Moment denken so, hä, ist das überhaupt ein cooler Move? Weil die sind ja gerade erst gerettet worden, also es ist eine coole Idee, Wesley da wieder mit runterzunehmen.
Ja.
So, ne? Aber er hat natürlich auch schon... Naja, er hat einen Fund. So.
Im Sinne von Star Trek History ist es auf jeden Fall eine tolle Idee, ehrlich gesagt. Also Teamaufgebot ist Janeway, Chakotay, ein Crusher
ja.
Und der Doktor.
Ja, ja, klar.
Also das ist eine klassische Voyager-Crew-Essenz mit Wesley Crusher dabei.
Ja.
Aber das ist natürlich, also ich hab auf Reddit ein bisschen gelesen, da sagen Leute, ja, die Zusammenstellung sei emotionally more satisfying than Seven teaming up with the TNG ever was. Kleiner Diss gegen Picard Staffel 3.
Ja.
Naja. Also es ist nicht nur ein Easter Egg, sondern wirklich so ein bewusstes Nostalgie-Gambit, was die hier machen. Ne? Mit Respekt vor der alten Crew.
Ja.
Und sie erzählen das wirklich auf einer sehr, sehr respektvollen und überhaupt nicht fanservice-mäßigen Ebene hier weiter.
Nee, also es hat ja auch eine totale Begründung. Also es ist vollständig verankert in der Geschichte und deswegen fühlt es sich nicht an wie Fanservice.
Ja, genau. Und das finde ich wirklich toll. So, wir gehen nach Solum. Da ruckelt gerade ein Gefängniszug durchs Ödland. Murph wirft sich tapfer gegen die Kraftfelder, ohne jeden Erfolg.
Ja.
Aber mit vollem Körpereinsatz.
Okay, ja. Cool.
Gwyn quält sich derweil mit Schuldgefühlen. Die Gruppenaufteilung war ihre Idee und jetzt sitzen alle fest.
Mhm.
So, Zero, Majel und Rock Tuck holen sie zurück auf den Boden und sagen, ja, lief jetzt anders als geplant. Aber Gwyn hat genauso Hoffnung geschaffen wie Risiken. Ist auch ein Punkt irgendwo.
Ja, Aber ich fand tatsächlich, dass sie da relativ schnell irgendwie zu dem Punkt gekommen sind, wo sie Gwyn gesagt haben, naja, passt schon, was hätte er, ich meine, es ist schon richtig doof gelaufen, kann man so sagen, ja, ne? Und wenn sie die letzten Folgen geguckt hätte, also Gwyn, dann hätte sie schon auch mitbekommen können, dass das irgendwie eine Ansage gewesen ist,
ja, ne?
Also nicht das Team aufteilen.
Ja, also aber ich bleibe ja dabei, das Team hat sich ja schon vorher mehrfach aufgeteilt, deswegen konnte Gwyn nicht wissen, dass es in diesem Zeitpunkt jetzt wirklich nicht mehr angemessen war.
Auf jeden Fall sind die anderen relativ gnädig mit dir.
Ja. Der Zug stoppt dann, die Türen fahren auf. Die Crew wird in eine Art Arena getrieben, so ein Ort, der eindeutig nicht für sportliche Wettkämpfe gedacht ist. Nee. Das sieht man auch. Und hoch oben beobachtet Essentia sie aus so einer Kontrollkammer, als würde sie ihre eigenen Schachfiguren anstarren.
Ja, was das für ein architektonisch gesehen für ein Gebäude ist, also mit was für einer Funktion, ist relativ unklar eigentlich, ne?
Das sah irgendwie so aus wie so eine Ruine von einer alten Herrschaftspalast oder von einer alten Arena oder sowas.
Ne? Die sagen auch irgendwas so, ne? Gwyn sagt, glaube ich, irgendwie sowas, das ist irgendwie was Altes, ne? Ja. Aber ja. Ja, vielleicht wurde es einfach nicht mehr benutzt.
Das
kann natürlich sein. Aber dafür funktioniert zumindest diese Kontrollkammer da oben noch. Ja.
Holo Janeway hilft auf der Protostar beim Bau eines Vaunakut-Shuttles, weil Essentias Transporterblockade jeden eleganten Plan jetzt verhindert. Deswegen müssen sie mit einem Vaunakut-Shuttle darunter. Ithran möchte auch unbedingt mit, aber Janeway bremst ihn und sagt, pass mal auf, dein Überleben, das ist jetzt nun wirklich, also wenn Solom noch irgendeine Friedenschance hat, dann über dich. Mhm. Deswegen bleib mal schön hier. So.
Gutes Argument.
Ja. Und dann entsteht zwischen den beiden Hologrammen so ein kurzer, ehrlicher Moment, ne? Also,
was schön.
Holo Janeway und der Doktor, die treffen sich, ne? Und sie sagt so, boah, du hast ja toll, so ein mobiler Emitter, ne? So.
Ja.
Warum der Doktor nicht einfach sagt, ja, hier hast du auch einen. Aber gut.
Das ist ja Technik aus der Zukunft.
Ja, und? Kann doch trotzdem der gerne replizieren, oder?
Ja, kann man das? Weiß nicht.
Also in Picard haben die doch alle einen.
Ja, das stimmt.
Auf der anderen Seite, also diese Holo-Emitter sind halt so klassische Voyager, Post-Voyager-Tech. Dass hier ein Hologramm neidisch ist, zeigt natürlich vielleicht auch, dass das hier noch vor Picard spielt. Und zwar 15 Jahre vor Picard.
Ja, dann meinst du, in den 15 Jahren danach wurde es dann irgendwann weiterentwickelt.
Ja, und, genau, dann haben sie irgendwann geschafft, das Ding zu replizieren.
Ja, kann natürlich sein. Ja.
Aber
was war das für ein Moment? Was würdest du sagen?
Ein schöner. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass Holo Janeway genau weiß, wie sie den Doktor spielt. Und das fand ich halt irgendwie nett, weil sie irgendwie so, er sagt so, ja, oh, ich habe lange keinen Außeneinsatz mehr gemacht, wahrscheinlich seit Blinker von Ei nicht mehr oder sowas. Ja. Ne? Aber das könnte schon Material für meine nächste Holo-Novelle sein. Dann sagt sie, ah ja, deine Werke, ach, ich liebe sie ja. Ne? Ja. Und
sie alle gelesen vor allen Dingen, ja. Also als würde ein Hologramm lesen. Ja.
Also er wirkt schon dann wirklich sehr, sehr
umschmeichelt.
Ja, genau.
Er sagt ja dann auch, für einen weiteren Fan ist immer noch Platz. Mhm. Oder sowas in der Richtung, ne? Da habe ich kurz gedacht, ob das hier in Richtung romantisch geht. Aber vielleicht haben die sich einfach nur so ein bisschen angeschwärmt.
Liebe in Zeiten der Hologramme?
Ja, wer weiß.
Weiß ich nicht.
Liebe braucht nur Photonen und Photonen und weiß ich.
Photonen. Schön. Wesley steuert jetzt das gekaperte Vaunakut-Shuttle Richtung Solom. Und Janeway nutzt die Gelegenheit für einen freundlichen Stupser. Wie wär's, Wesley? Vielleicht mal wieder mit der eigenen Mutter reden, ne?
Ja. So. Ich find's auch schön, dass sie dann direkt hier Wesley das Shuttle fliegen lassen, nur weil er früher halt immer irgendwie da in der ersten Reihe der Enterprise gesessen hat.
Ja.
Ich meine, der ist erstens gerade stark traumatisiert, weil er seine Fähigkeiten nicht mehr hat, in einem medizinisch fragwürdigen Zustand. Also ich meine, jeder andere hätte doch dieses Shuttle fliegen können, oder?
Nee, offensichtlich nicht. Also es können nur Leute, also Ithran hätte es machen können, aber der durfte ja nicht mit. Und Wesley ist schon so ein bisschen Wunderkind. Und diese Fähigkeit
hat er ja nicht verloren. Der Doktor hätte das noch auffliegen können.
Der Doktor hätte es auffliegen können, das stimmt. Aber Wesley, das ist auch ein bisschen Aufbauprogramm für Wesley.
Komm, flieg uns da mal runter,
Junge. Das wird ja explizit nochmal gesagt. Ja, der war Con-Officer auf der Enterprise D. Und jetzt hier Rückkehr zur klassischen Sternflottenrolle. Du hast es eben zitiert, ne? Ich brauche sie als extrem fähigen Offizier und sowas, ne? Das ist schon irgendwie, das ist ein Aufbauprogramm für die Psyche.
Wenn du so siehst.
Ja. Der Anflug wird aber ein bisschen heikel, aber weil sie eine Nachricht kriegen, was wollt ihr denn hier? So?
Ja.
Aber der Doktor rettet dann die Tarnung, indem er seine Stimme perfekt auf Dreadnought umstellt.
Also die Stimme schon, inhaltlich war es ein bisschen fragwürdig.
Ja. Gut. Aber das Shuttle passiert den Kontrollpunkt dann ohne Aufsehen. Vorher sagt der Doktor übrigens noch, I'm a doctor, not a covered operative.
Ja. Ja, weil er irgendwie was, ne, ich weiß nicht, das den Begriff vergessen. Humbly, keine Ahnung, sagt irgendeinen ganz komischen Begriff. Und alle gucken sich so an und wie bist du darauf gekommen? Und dann sagt er ja irgendwie, Leute, was erwartet ihr von mir? Ja.
Aber es ist so ein klassischer I'm a doctor.
Naja.
Finde ich
immer wieder schön.
Ja. Sie landen dann ein gutes Stück entfernt von der Arena. 2 Kilometer Gebirge liegen zwischen ihnen und der Protostar. Also heißt es laufen, schnaufen, improvisieren. Ich finde es schade, dass sie wirklich da zwischen der Arena und sich eine Gebirgskette direkt haben. Aber ja. Gut.
Es ist immer das Gleiche, ne? Es ist immer das Gleiche.
Ja. Währenddessen wird die Protostar-Crew in die Arena getrieben und Gwyn versucht sofort, Essentia zur Vernunft zu bringen und sagt, lass uns gehen, gib uns die Protostar zurück, rette die Zeitlinie, hallo? Also das ist ja auch in deinem Sinne.
Ja.
Essentia reagiert mit trockenem Spott, sie braucht jetzt keine alte Zukunft, sie baue sich ihre eigene mit dem Wissen, dass sie Wesley gewaltsam entrissen hat. Und zur Demonstration öffnet sie dann ein Tor und daraus kommt ein Loom.
Huch.
Ein Zeitfresser.
Die kann man halten?
Offensichtlich. Gefangen und relativ wütend.
Ja.
Stürzt in die Arena. Die Crew weicht natürlich zurück. Essentia genießt jede Sekunde der Panik, die sich da unten ausbreitet. Und ich habe mich gefragt, warum denn jetzt schon wieder diese Loom? So. Aber man brauchte sie für einen Twist. Und der kommt noch nicht. Denn jetzt kommt erstmal unser Außenteam bei der Arena an. Die machen ja vorher diesen schönen Gebirgsmarsch.
Ja.
Und nur der Doktor wirkt, das kennen wir gerade frisch aus der Ladestation. Aber alle anderen sind so ein bisschen im Eimer.
Ja.
Janeway teilt sofort die Rollen zu. Wesley und Chakotay sollen die Sicherheitslücken suchen, während sie selbst mit dem Doktor den Haupteingang wählt. So. Der Plan ist jetzt klar, wenn Essentia unbedingt eine AdmiralInnenfalle stellen will, dann bekommt sie jetzt auch eine AdmiralInnenreaktion.
So.
Ohne Zögern und ohne Poker. So.
Macht ja auch Sinn. Und das lenkt dann Essentia erstmal so ein bisschen ab. Und dann kann man sich vielleicht damit in der Zwischenzeit auseinandersetzen, wie man die Proto-Crew da unten rausbekommt.
Genau.
Und so, ne? Das ist ja eigentlich irgendwie erst mal kein total verrückter Plan.
Ja, aber sie scannen dann schon und sagen so, ja, die sind hier, aber da ist noch irgendwas Komisches.
Ja,
so,
ne? Ja, ja.
Und das sehen wir dann auch. Unten in der Arena kämpft nämlich die Protostar-Crew ums Überleben, während das Loom immer näher kommt. Und oben führen die Wachen Janeway zu Essentia in die Kontrollkammer. Janeway versucht die klassische Verhandlung, sagt Austausch, Einsicht, Freilassung. Essentia wirkt ehrlich gesagt wenig beeindruckt.
Ja. Also die ist schon sehr zufrieden mit der Tatsache, dass Janeway überhaupt gekommen ist.
Oder? Ja, genau. Also ihr Plan scheint wirklich aufzugehen.
Ja.
Währenddessen schleichen sich Chakotay und Wesley an einen alternativen Zugang heran. Genau in dem Moment werden die Wachen allerdings abgezogen. Und das ist eine seltene Chance, die beiden natürlich sofort nutzen.
Ja.
Die gehen dann eben in die Arena rein. In der Arena selber herrscht Chaos. Darrow bringt den Plan auf den Punkt. Überleben.
Ja.
Das ist unser Plan jetzt. Gwyn reagiert schneller als das Monster und provoziert, dass das Loom sein eigenes Kontrollhalsband beschädigt. Plötzlich stoppt es, wirkt weniger wütend, mehr erschöpft.
Mhm.
Und in dem Moment bekommt man schon so ein Gefühl, na,
irgendwie ist was anders. Ne?
Irgendwas ist anders.
Ja.
Und Rock merkt das dann auch. Rock merkt, dass irgendwas nicht stimmt. Zero spürt Angst, Einsamkeit, kein Raubtierinstinkt. Und Majel erkennt, dass das Wesen genauso gefangen ist wie sie.
Hm.
Und dann hebt Zero den Kopf und bemerkt Admiral Janeway in der Nähe.
Hm.
Und das ändert natürlich die Lage.
Ja.
Radikal. So. Janeway bietet sich jetzt selbst als Austausch an. Klassisch, direkt, völlig ernst gemeint, sagt Essentia, pass mal auf hier, nimm mich, lass die gehen,
mhm.
Du wolltest ja eine Admiralin, jetzt hast du sie, alles gut. Essentia reagiert, wie nur Essentia reagieren würde, sie schießt einfach und schießt Janeway über den Haufen.
Und das war mein kurzer Schreckmoment, weil mit dem Satz im Hinterkopf hatte ich kurz die Befürchtung, dass sie jetzt hier so kurz vor Schluss, 3 Folgen noch, dass sie vielleicht tatsächlich hier in dieser Serie mal schnell ein Ende für Janeway schreiben. Also ich habe es nicht für so wahnsinnig wahrscheinlich gehalten irgendwie, ne? Aber der Moment, gerade eben durch den Satz im Vorspann, zieht schon in dem Moment, finde ich.
Ich habe es auch gerade in dem Moment, war ich wirklich verwirrt und habe so gedacht, wow, das machen sie jetzt nicht.
Ja.
Aber auch nur 3 Sekunden, weil dann wurde es sehr, sehr dramatisch und ein bisschen zu dramatisch, muss man sagen. Also Janeway geht sehr dramatisch zu Boden. Ja. So dramatisch, dass selbst Essentia kurz irritiert wird im Moment.
Ah, oh, oh mein Gott. Meine Blutwerte sind schlecht. Blutdruck sinkt. Ja.
Janeway kommentiert ihren Tod mit einer Ausführlichkeit, die jede Shakespeare-Truppe stolz machen würde, ja, könnte man sagen. Essentia starrt sie an, als wolle sie prüfen, ob das wirklich so laufen sollte, ehrlich gesagt, wenn man jemanden erschießt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, wir sehen dann aber die echte Janeway. Die trifft sich nämlich gerade mit Chakotay und Wesley im Schatten eines Seitenangangs. Und jetzt wird klar, die sterbende Janeway oben ist der Doktor, der Zeit schindet. Mit Oscar-würdiger Theatralik.
Ja, aber sowas von, ja.
Zero funkt ihr telepathisch die Lage durch. Das Loom ist nicht das Problem, sondern das zweite Opfer. Chakotay schlägt vor, es zu befreien und so einen perfekten Ablenkungsfaktor zu schaffen. Mhm. Janeway zögert dann auch keine Sekunde. Sie verwandelt ihr Combadge mit ein paar routinierten Griffen in einen Sprengsatz. Ne? Das ist irgendwie MacGyver Janeway am Start. Jetzt
richtig hier. Geil, ja.
Klebt ihr an das Steuerpanel des Arenators und feuert. Und die Explosion reißt nicht nur ein Loch in die Mauer, sondern legt auch kurz die gesamte Energie lahm, inklusive auch des Kontrollhalsbands.
Und das Wort heißt Arenator, nicht Arenator.
Ups. Da siehst du, guck mal, jetzt habe ich mal deinen Job und lese hier einfach nur Sachen vor.
Ja. You're just saying. Es muss schon auch Sinn machen.
Das Steuerpanel des Arenators. Ich habe gerade kurz gedacht, was habe ich denn da aufgeschrieben? Arenator.
Ja, auch gerade kurz gedacht, was hast du denn da aufgeschrieben?
Aber ich habe gedacht, naja gut.
Das wird schon stimmen. Ja, ein schöner Moment. Da steht ein Glas neben dir, ich mache mir ein bisschen Sorgen.
Ja, da steht das sicher. Außerdem ist es leer.
Ja, dann kann es ja kaputt gehen.
Ach, der Arenator.
Ja, es ist nicht mehr viel. Es ist nicht mehr viel.
Das Loom spürt die Freiheit, stößt einen unmissverständlichen Laut aus und stürmt durch die neue Öffnung heraus und ward nie wieder gesehen, habe ich das Gefühl.
War die Öffnung ein Arenator? Oder nicht, ist hier die Frage.
So. Hast du auch Hunger?
Ja. Müssen wir gleich was dran machen.
Ja. Die Arena hat plötzlich ein viel größeres Problem als die Protostar Crew auf jeden Fall.
Ja.
So. Puh, oben in der Kontrollkammer fällt die Tarnung endgültig. Die sterbende Janeway ist der Doktor, quick, lebendig und inzwischen komplett am Ende. Zumindest am Ende der Ausredenkette, kann man sagen.
Ja.
Essentia braucht einen Moment, um den Bluff zu fassen. Aber
sammelt sich dann irgendwann wieder.
Ja, sammelt sich, aber das ist auch zu spät, weil der Doktor nutzt diese Sekunde, aktiviert einen Kurzstreckentransporter und verschwindet elegant aus dem Raum Richtung Away-Team. Frage ich mich immer, gibt es nicht irgendwie ein Backup oder so? Aber das ist auch Quatsch, ne?
Für den Doktor.
Dann fehlen dem ein paar Minuten oder so.
Ja, und der Holo-Emitter ist, glaube ich, das Wichtigste am Doktor.
Ach so, dass der Holo-Emitter wegkommt. Ja.
Okay.
Kurz darauf kracht das Loom hier rein. Die Wachen haben keine Chancen, werden ausgelöscht. Essentia bleibt das einzige stehen, nicht aus Gnade, eher weil das Wesen klar erkennt, wer hier wirklich gefangen gehalten hat.
Mhm.
Nämlich Essentia. So. Die Protostar-Crew rennt dem Voyager-Away-Team fast in die Arme. Dreckig, erschöpft. Aber lebendig, immerhin.
Und komplett,
Und da Beam unmöglich ist, übernimmt Wesley kurzerhand die Fernsteuerung ihres Vauna-Cut-Shuttles. Das Schiff setzt elegant zur Punktlandung an, ignoriert die Standardbewaffnung der Wachen so lässig, als wäre es aus Plottpanzer gefertigt. Und während sie abheben, erreicht Essentia die nächste Hiobsbotschaft. Solum steht auf, also begehrt auf.
Ja.
Die Bevölkerung rebelliert und Ithran sendet live eine Rede voller Mut, klarer Worte und dem alten Motto der Vauna-Cut. Kein Hass, kein Krieg, sondern Aufbruch zu den Sternen.
Also hat er sich deutlich daran gehalten und ist nicht auf der Voyager geblieben.
Doch, aber er sendet doch von der Voyager runter, oder?
Sendet er von der Voyager runter? Das kann natürlich sein, ja.
Ja. Ich meine, er sendet einfach diese Zukunftsbotschaft eben von der Voyager runter und wiegelt damit die Vauna Cut auf.
Ja.
Ja. Und damit hat Essentia jetzt mehrere Probleme, nämlich den Loom und die aufbegehrende Bevölkerung.
Aber damit haben wir jetzt auch ein Szenario geschaffen, vor dem wir eigentlich gehofft haben, dass wir es nicht erleben werden, nämlich den Bürgerkrieg. Ne?
Richtig, und das war dieser Moment, den ich angesprochen habe. Weil dann, also auf dem Rückflug zur Voyager sammelt Gwyn und Dahl ihren Mut und bitten Janeway, die ursprüngliche Mission fortsetzen zu dürfen, die Protoss nämlich zurückzubringen, die Zeitlinie zu heilen und vor allen Dingen Solum zu retten, weil Gwyn kann halt kaum damit leben, wenn sie dann irgendwie da runterguckt und diesen Bürgerkrieg sieht.
Ja.
Also man sieht ja die Bomben, die da fliegen und das finde ich auch immer krass übrigens, wenn wir waren eben bei Matthias Maurer, der erzählt hat, dass sie den Ausbruch des Ukraine-Kriegs von der ISS aus gesehen haben.
Ja.
Schau mal vor, du siehst, guckst da runter und siehst dann Kriege.
Ja, das ist schon echt crazy, ja.
So. Ja, diese Situation haben wir jetzt hier auch, ne? Ja. Mit Gwyn, die nach Sulum guckt und einen Krieg sieht und sieht quasi, wie ihre Heimat gerade in den Bürgerkrieg untergeht. Gwyn und Dahl rechnen mit Widerstand, vielleicht sogar einem sanften, ihr habt genug durchgemacht von Janeway und Chakotay.
Ja.
Aber Janeway und Chakotay stimmen sofort zu. Und zwar ohne Debatte.
Ja.
So.
Und das überfordert die Protostar-Crew gerade auch erst kurz. Aber die wollen gerade weitermachen und aber merken dann, ach so,
ja.
Ihr habt schon Ja gesagt.
Keine Bedingungen. Es wirkt, als hätten die beiden irgendwie längst darauf gewartet, dass die selbst diesen Schritt fordern. Ja. Irgendwie, ne? Janeway lächelt nur und sagt, dass Mut kein Privileg der Jugend ist.
Ah, da kommt der Satz her.
Aha. Und dass Starfleet immer über sich herauswächst, wenn es geschlossen handelt. Die Botschaft hängt einen Moment im Raum. Fast schon als vorläufiges Staffelfazit.
Ja, und auch als Kreis quasi zu dem, wo Janeway am Anfang dieser Folge war,
ja.
Nämlich im Hadern. Und da ist er wieder. Der Mut ist zurück.
Ja, der Mut ist zurück. The mood is back.
Good mood.
Ja. Und damit geht diese Folge zu Ende. Aber unsere noch nicht, denn wir haben noch eine Trek-Taxonomie, so rum.
Ja, genau. Mit dem Trekno-Babble.
Richtig. Und wir müssen überlegen, gab es viel Roddenberry-Romantik in dieser Folge?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Weil, also eigentlich braucht man es gar nicht zu erklären, das war eine Teamfolge, ne? Ja. Also es war eine doppelte Teamfolge mit zwei Teams, die wir hier gesehen haben und ein Team hat ein Team gerettet und zusammen sind sie ein Team geworden.
Ja, und dann hatten wir noch diese Nummer mit dem Loom, das eigentlich auch nur eine arme Kreatur war, die irgendwie in Gefangenschaft gehalten worden ist und sowas. Das war alles Star Trek Botschaft ohne Ende.
Ja.
Also das ist Roddenberry genauso, wie er das sich vorgestellt hat. So.
Absolut.
Ja. Dementsprechend Roddenberry Romantik auf Anschlag, würde ich sagen.
Ja.
An der Stelle.
Ja.
Techno-Babble-Tiefe?
War nicht so viel. Also nahezu gar nichts, würde ich jetzt sagen. Ich kann mich täuschen. Also es gab so ein bisschen die Diagnose von Wesley, aber das hielt sich auch in überschaubaren Grenzen. Also da wurde auch gar nicht so viel gesagt und es hat auch gar nicht so viel mit Techno zu tun. Also ich würde auch sagen,
keinerlei Techno-Babble, ehrlich gesagt, gehört.
Ja.
Also vielleicht am ehesten noch die Hologramme, aber nee, auch nicht. Eigentlich nicht.
Nee.
Dementsprechend auch keine Erklärung an dieser Stelle. Ja,
ja.
Also es ist eine Kategorie, die hier nicht stattgefunden hat. Kanon-Chaos.
Da sie Janeway jetzt nicht umgebracht haben, würde ich sagen, hielt sich das auch alles in allem in Grenzen. Ne? Und ich glaube, sie sind selbst jetzt hier quasi in ihrer Erzählstruktur wieder so einigermaßen stringent. Sollte ich sie denn noch grob verstehen? Das wäre die Voraussetzung. Aber ich habe das Gefühl von Stringenz, was so ihr Universum betrifft. Und ich glaube, ansonsten haben sie ja auch nicht viel kaputt gemacht. Also man kann natürlich drüber nachdenken, was haben sie mit Wesley gemacht, ne?
Ja.
Das ist eine spürbare Folge, aber es kann natürlich auch sein, dass am Ende der Staffel Wesley wiederhergestellt ist.
Ja, und Wesley ist ja immer so ein bisschen problematisch, weil er sowieso überzeitlich ist und wir nicht so richtig checken, welcher denn dann in 15 Jahren später irgendwelche Sung-Töchter aufgabelt. So, das ist völlig unklar.
Ja, ja.
Ich finde auch, dass die das sehr, sehr gut einbetten eigentlich sogar in den Kanon hier. Gleichzeitig weiß ich jetzt nicht genau, das, was die da jetzt erleben und was im Prinzip eine sehr, sehr gute Fortsetzung von Voyager plus eine neue Generation ist. Das ist ja quasi wie eine richtig gute Scrubs-Staffel 10.
Ja.
Ne? Was sie jetzt hier versuchen. Aber sie müssen es ja trotzdem irgendwie wahrscheinlich zurücksetzen. Das heißt, haben die das dann alles nicht erlebt?
Ja, das ist jetzt die große Frage. Ich meine, das war ja ursprünglich der Plan, so wie wir ihn verstanden haben, wie wir ja eben nochmal auch gesagt haben, den Wesley ursprünglich mal hatte. Jetzt kann es natürlich sein, dass dadurch, dass der Plan gescheitert ist und Wesley nicht mehr weiß, wie es weitergeht, dass sie jetzt eine andere Lösung für den Konflikt finden. Weil, also Ithran müsste ja eigentlich auch der Diviner werden zum Beispiel, ne? Also das müsste ja, ne, und diese Figur, die wir jetzt lieb gewonnen haben, die müssten wir dann auch wieder opfern, ne? Also ich habe mir da schon auch Gedanken drüber gemacht, ob sie es nicht vielleicht auch anders lösen oder ob es da nicht nochmal Ob da nicht vielleicht Gwyn am Ende noch eine Rolle spielt. Das Problem ist halt so ein bisschen.
Solom.
Ja, Solom ist gar nicht das, also der Frieden auf Solom plus Zusammenleben mit der Föderation, das könnte ja irgendwie hinzubekommen sein. Das Problem ist halt die Protostar, ne? Die müsste ja irgendwie in Taslamora landen.
Ja, aber das sehe ich als kleineres Problem, weil die Technik ist ja jetzt dafür da. Die Frage ist nur, der Krieg ist ja jetzt mal ausgebrochen. Den kriegen wir nicht mehr zurückgestellt. Außer wir löschen die Timeline. Also ich finde, der Preis für das fortbestehende Timeline ist jetzt höher geworden in dem Moment, wo der Krieg ausgebrochen ist.
Ja, oder sie schaffen es jetzt tatsächlich, wie gesagt, Gwyn schafft es jetzt tatsächlich, bevor der Krieg so richtig in Fahrt gerät, das wieder zu stoppen.
Aber er war doch schon zu sehen, der Krieg.
Ja, ja, klar, aber wir reden ja von einem Bürgerkrieg, der vielleicht mehrere Jahre oder Jahrzehnte dauert. Und wenn sie es jetzt vielleicht gerade schaffen, nach ein paar Tagen das wieder umzudrehen.
Ja, okay, dann ist trotzdem die Frage, ob der Price to pay nicht zu hoch ist. Naja, gut, aber das Kanon-Chaos ist trotzdem nicht besonders groß. Wir wissen nur nicht genau, was sie im Endeffekt mit dem Kanon jetzt machen. Und damit kommen wir zur Bewertung dieser Folge. Wer ist dran?
Ich glaube, du.
Ich glaube, es ist durchgeklungen, dass ich diese Folge wirklich richtig, richtig gut fand. Vor allen Dingen, weil sie so tolle Sachen mit dem Kanon macht. Also es ist so sehr Star Trek, diese Folge.
Ja.
Einfach, weil ich merke, dass sie haben wirklich ein bisschen künstlich und ein bisschen bemüht, auch diese ganzen Figuren genau da hingezogen, wo sie jetzt haben wollte, und jetzt spielen sie mit diesen Figuren. Und
ja.
Ich glaube, sie hatten sich vorher überlegt, was sie zum Beispiel mit Wesley Crusher machen wollten, was sie mit Janeway machen wollten, was sie auch mit Chakotay machen wollten, was sie auch mit unseren Helden eben machen wollten. Das ist jetzt in dieser Folge nicht so viel passiert, aber im Endeffekt vor allen Dingen, was sie mit den alten Leuten machen wollten, also mit den alten Leuten, mit unseren alten Star Trek-Leuten. Und das zahlt sich in dieser Folge halt super krass aus.
Das hat mir
an dieser Stelle gut gefallen, weil ich es liebe, wenn man in Star Trek wirklich Kanon-Referenzen macht, diese aber auch dann wirklich einen Sinn für eine Story haben.
Ja, und das hatten sie hier.
Genau,
ja.
Deswegen war ich so verärgert, ich brauch's immer wieder zurückblicken, deswegen war ich so verärgert von dieser Picard-Staffel 3, weil es da so wenig Sinn hatte für die Gesamtstory.
Ja.
So, diese ganzen Referenzen. Aber hier hat das halt so richtig krass Story-Elemente, die einfach einen Payoff bieten, der verdient ist.
Ja.
So, und das gefällt mir total gut.
Ja, da brauche ich gar nicht mehr viel mehr zu sagen, weil mir ging es genauso. Ich fand die Folge tatsächlich richtig gut. Es hat richtig viel Spaß gemacht, sie zu gucken, obwohl es einen größeren Action-Part gab. Aber ich finde, es war alles super gut eingebettet, sehr schön erzählt, sehr schön mit unseren alten Figuren umgegangen. Punkt. Also du hast eigentlich alles Wichtige gesagt.
Hervorragend. Dann dürft ihr noch alles Wichtige sagen, was wir vergessen haben.
Ich glaube, da läuft eine Katze vor der Tür rum.
Süß. Ich liebe Katzen. Korrekturen bitte an
Korrekturen at discoverypanel.trash.
Trash ist auch schön. Schreibt es bitte in die Kommentare zu dieser Folge. Am besten auf discoverypanel.de und Sebastian wird sie dann alle vorlesen.
Alle?
Ja.
Ja?
Weiß ich nicht.
Weiß ich auch nicht.
Schreibt ruhig auch immer am Anfang, Sebastian, wir lieben dich für deine unglaublich schöne Stimme oder sowas.
In der Richtung.
Genau.
Die dann, heute besonders schön ist.
Dann liest Sebastian besonders gerne eure Kommentare vor.
Alles, was er sagt. Tschüss.
Tschüss.
Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.